Bist du bereit zum Scheitern, Stefan?
I'm ready.
Okay, dann geht's jetzt los.
50 Folgen zart und bitter. Das ist dein
zart und bitter. Super bla bla. 50 Folgen mit Liebe gemacht.
Was ist?
Okay, wir machen nochmal neu.
Was ist denn los?
Nein, nichts ist los. Alles ist gut.
Was ist los? Nein,
pass auf. Lehn dich zurück. Es geht.
Okay. Und war das jetzt schon irgendwie Teil des Talks, oder?
Nein, das war noch nicht Teil des Talks. Lehn dich zurück. Es geht los.
Zart und bitter. Das ist geil.
Hier mal an den Reglern. Ich habe hier diese Podcast-Maschine ganz für mich alleine. Stefan sitzt auf dem Sofa und kann die nicht erreichen. Und ich habe die Regler, man hat auch eben meine DJ-Fähigkeiten bemerkt. Beim Intro habe ich nämlich beim Einsatz, habe ich den so hochgeschnippt, diesen Regler. Hast du mitbekommen?
Mhm.
War nicht schlecht, ne?
War super.
Ja.
Hast du gut gemacht.
Und das ist hier unser relativ neues Gerät und da ist ja noch so eine Schutzfolie hier drauf, die der Stefan hier. Wenn ich die berühre, wird der Stefan schon nervös, weil die muss draufbleiben hier. Die hat hier so eine Lasche und ich hätte also so große Lust, die abzuziehen.
Ja, ich trau mich nicht, die abzuziehen.
Wie beim Handy oder bei einem Laptop oder so.
Oder bei einem neuen Fahrrad. Da ist auch immer im Rahmen diese Schutzfolie.
Ach, die muss auch draufbleiben.
Nee, die muss eigentlich auch abgezogen werden.
Aber ich lass
die immer drauf, ja.
Du hast da so einen Zwang, die drauf zu lassen. Ja. Und hier, wenn ich da hier schon so dran ziehe.
Ja, da kribbelt es bei mir im ganzen Körper. Also sag mal, wir müssen uns erstmal hier, du musst ja erstmal sagen, wo wir sind. Wer sind wir? Und hol mal die Hörer ab. Willkommen bei Zart und Bitter.
Die Hörer brauchen wir nicht abzuholen, die holen wir jedes
Nein,
Mal
das
ab.
Das ist total wichtig.
Eben hast du dich beschwert, dass ich immer das Gleiche sage am Anfang.
Das stimmt.
Also holen wir den nicht ab, wir steigen einfach rein in unseren Talk.
Nein, wir müssen das jetzt sagen. Herzlich willkommen bei Zart und Bitter, der Folge mit einem speziellen Thema.
Ja, wir reden heute über Männlichkeit.
Genau.
Thema. Über Maskulinität, über was sind Männer? Was denken Männer? Und wer könnte besser darüber Auskunft geben als zwei Männer? Und wir haben zwei Männer eingeladen. wir haben uns selbst eingeladen.
Uns beide.
Und wir lassen heute die Hose runter.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Eigentlich bräuchten wir noch eine Frau dazu, weil ich finde, so ein Konterpart, es ist schon so ein bisschen einseitig.
Also wir reden doch jetzt über Männlichkeit.
Ja, okay. Können wir, ja, doch.
Männlichkeit?
Ja.
Da können wir doch, da sind wir doch Experten.
Ja.
Wir leben doch in diesem männlichen Körper, in diesem männlichen Geist.
Ja, stimmt.
Wer kann Männer besser verstehen als wir? Ja.
Ich weiß gar nicht, was eigentlich ein richtiges Männerthema ist, aber ich versuche mal einzusteigen. Ich hoffe, du hast irgendwas mitgebracht.
Ich lasse mich
heute einfach so berieseln von dir.
Wir haben viele, viele Themen. Wir haben die kleinen Fünf dabei, wir haben Traumstunde, wir haben Literatur, ganz viel Literatur und ganz viele Songs. Also ich habe männliche Songs dabei und ich werde dazu dich auch überraschen. Ich werde dich, deine Gefühle werde ich abholen.
Okay.
Ich möchte dich heute erreichen.
Mit einem Metal-Song.
Ich möchte dich heute emotional berühren, da wo es weh tut.
Du willst, dass ich heute endlich mal weine im Podcast, dass mir die Tränen kommen.
Ist das schon mal passiert bei uns? Hat einer schon mal?
Hier im Podcast?
Ja.
Nee.
Weil das ist,
noch nie.
Das muss passieren.
Aber das muss irgendwann passieren.
Ja.
Ne? Echte Gefühle.
Dann können wir das nämlich auch als unser,
schneiden wir raus und setzen wir den
und
Trailer.
Verdoppeln wir und so weiter.
Ja, loopen wir im Trailer.
Nee, das ist so ein, in der Wirtschaft sagt man dazu, Unique Selling Point.
Ich finde es wichtig, dass
etwas,
man...
Etwas, was wir auch kommunikativ dann bei Twitter oder bei anderen Medien ausbreiten können. Hier wird geweint.
Ja, wir wollen ja auch nicht irgendwo aufgesetzt sein und irgendwie zurechtgelegte Witze erzählen oder versuchen irgendwie cool rüberzukommen, lustig zu sein. Wir versuchen einfach nur authentisch
zu sein. Apropos zurechtgelegte Witze.
Ja.
Ich habe hier was. Ja, nein, ich habe nichts. Ich habe mir was zurechtgelegt, ja.
Ja. Ja gut, Notizen darf man schon mal machen.
Ja, natürlich.
Ja. Sag mal, du hast dieses fünf kleine, willst du irgendwie heute
ja,
mal.
Die kleinen fünf.
Die kleinen fünf, genau. Das ja. ist ja so ein bisschen, da haben wir ja auch schon letztes Mal drüber gesprochen, so ein bisschen, ich sag mal, geklaut.
Ja. Ne? Sag mal, hörst du das hier im Hintergrund?
Ja, da scharrt einer an einer ja. Türe.
Nee, im Katzenklo scharrt es.
Ja? Ja? Ist das deine Katze?
Ja. Der Kater Merlin ist gerade auf Katzenklo.
Ja.
Und auch als kurze Info, es geht ihm ganz gut. Ich war
ist auch ein Mann.
Ja, passt jetzt auch ist gut ein zum Mann, Talk, ja. Er ist schon etwas älter. Ich war mit ihm beim Tierarzt.
Ja.
Und es ging ihm da gar nicht gut. Und die Tierärztin hat schon gesagt, wie sieht es aus, hier einschläfern lassen oder so.
Oh.
Da habe ich gesagt, ja, da muss man aber noch irgendwas machen können. Irgendwelche Medikamente. Ja. Und dann, ja, nehmen wir mal diese drei verschiedenen Tabletten, die er jetzt ja. jeden Tag kriegt. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Und bisher sieht es ganz gut aus.
Cool.
Ja.
Hoffentlich kommt er die Runden.
Ja.
Hoffentlich schafft er es.
Ja, noch ein bisschen länger. Ich würde gerne noch einen Sommer mit ihm verbringen.
Ja.
So auf der Liege mit ihm zusammen.
Hast du denn
auf dem Balkon.
Ja, hast du denn so eine richtige emotionale Bindung zu deiner Katze?
Ja.
Oder kannst du sagen, ja komm, ich tausche die dann aus. Katzen sehen ja eh alle gleich aus.
Also wo ich dann mit ihm nach Hause gefahren bin, ja. mit den Tabletten, es ging ihm ja. ja nicht gut.
Ja.
Ich habe da schon
geweint.
Ja.
Echt? Ist ja. eine Träne verdrückt?
Nee, eigentlich schon so geschluchzt.
Ja?
Ja.
Ist ja Wahnsinn.
Ja.
Hast du so eine enge Bindung zu deinem Kater, ja?
Ja, er bedeutet mir schon viel.
Das finde ich ja echt, sprich für dich. Aber das ist auch schon Thema Männlichkeit, Gefühle zeigen. Die meisten Männer, die trauen sich nicht, ihre Gefühle zu zeigen.
Okay.
Und du traust dich das.
Also wir sind jetzt
zumindest, wenn du alleine im Auto sitzt.
Also wir sind schon ja. jetzt richtig im Thema.
Ja.
Männlichkeit.
Absolut.
Und ich will es rascheln, du hast hier...
Nee, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, das so. Sind eigentlich nur...
Wir waren bei den kleinen fünf.
Da genau, die kleinen fünf, ja, da wollte ich jetzt ganz wichtig, da hatte ich ja schon letztes Mal gedacht, so die Idee kam wohl von einem Hörer oder so, ne? Weil fest und flauschig macht ja die großen fünf.
Ja, ein Hörer aus Krefeld.
Und ein Hörer aus Krefeld meinte, mach doch die kleinen fünf.
Mhm.
Haben wir jetzt mehr oder weniger umgesetzt und ich denke mir so, meine Güte, Alter, das ist ja so... Ja, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen... Geklaut, kann man so sagen?
Kann man genauso sagen.
Ja, genau.
Aber es ist
ja.
auch männlich, genau. wenn man was zugibt, zu seinen eigenen
ja.
Unzulänglichkeiten ja. zu stehen. Wir kopieren und klauen. Wir ja. haben ja auch große
und
Vorbilder.
Und wie hat schon Picasso gesagt? Große Künstler kopieren, aber Genies klauen. Altes Zitat von Picasso.
Ja, ich glaube, das hattest du beim letzten Mal auch schon gesagt.
Nein, das habe ich dir mal privat gesagt, aber ist auch egal.
Das wird unsere Redaktion nachvollziehen.
Was ich nur sagen will,
dieses
Gefühl... auch der Name Zart und Bitter, als du den Namen Zart und Bitter in die Taufe gerufen hast.
Der kommt von dir, der Name?
Nein.
Doch.
Wieso denn?
Der kommt von mir, weil du meinen Vorschlag nicht richtig verstanden hast.
Ach so, okay. Auf jeden Fall, als du damals überhaupt zu mir meintest, lass einen Podcast machen,
ja.
kannte ich noch gar nicht fest und flauschig. Wusste gar nicht, was Podcasts
ja,
sind.
Kanntest du nicht.
Weil ich lebe ja so hinterm Mond, weißt du?
Absolut.
Ich kriege ja immer alles ein Jahr später mit.
Ja.
Ne? So
ja.
alles.
Ja.
So irgendwie,
mindestens
dass, dass Meghan und Harry irgendwie so ein mega Interview hatten, wo dann erzählt wurde, wie asozial die Queen ist und das Königshaus, was im Moment Riesenthema ist, schon seit einer Woche oder so, habe ich auch irgendwie heute das erste Mal
mitgebracht. Ja, ich habe mir das Interview nicht angeguckt und es
okay.
interessiert mich auch null.
Ja, manche Leute finden das mega interessant. Ist aber auch egal, darüber will ich gar nicht reden. Sondern
Harry war mal als Nazi verkleidet an Karneval.
Das habe ich auch mal in der Bildzeitung
ja.
mit so einem Hakenkreuz, ne?
Und der hatte so eine Binde mit Hakenkreuz
ja.
und diese englische Presse, die hat dann so riesen Schlagzeile
ja.
und das war dann irgendwie, was stand da?
Harry, geschmacklos, Nazi.
Nazi Harry oder irgendwie sowas wie ja. mein Führer oder sowas in der Richtung.
Mhm.
Ja.
Die Engländer können darüber lachen, ne? wir nicht.
Ja, da haben aber auch nicht so viele gelacht.
Ich glaube, wenn an Karneval einer mit einem Nazi-Kostüm redet, meint er es todernst. Also ich glaube nicht, dass sich wirklich einer da verkleiden würde. Das würden nur Leute machen, die dahinter stehen.
Verstehe ich nicht ganz. In Deutschland Karneval?
Wenn in Deutschland an Karneval sich einer wirklich ein Nazi-Kostüm anziehen würde,
ja.
Das würde keiner aus Witz machen, sondern wenn, würde der wirklich dahinter stehen und sagen, das ist gar kein Karnevalskostüm.
Ja.
Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, es ist
damit
auf jeden
will
Fall,
ich sagen, dass das in Deutschland niemals einer machen wird.
Es ist auf jeden
schon
Fall
gar
verboten.
Nicht, wenn einer mega prominent ist.
Es ist ja auch verboten.
Ach so, ist ja. das verboten?
In einer Nazi-Uniform rumzulaufen ist in Deutschland verboten.
Auch an Karneval.
Verfassungsfeindliche Symbole.
Ist auch an Karneval.
Auch an Karneval gilt
sicher?
Das.
Sicher?
Ganz sicher.
Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Da muss ich nochmal recherchieren.
Vielleicht können wir da mal einen Karnevalsexperten einladen.
Ja, müssen wir mal recherchieren.
Wir sind doch hier in der Karnevalshochburg. Oh nein, jetzt reden wir über Karneval. Wir reden über Männlichkeit.
Ich wollte zurück zum Thema.
Wir fangen auch direkt an mit den kleinen fünf. Du wolltest
genau,
erklären, warum
wollte
wir
sagen,
das kopiert
warum,
haben.
Warum, genau. Und die Sache ist einfach, dieser Verfolgungswahn, dass wir zu krass kopieren, verfolgt mich schon in meinen Träumen. Und ich habe da so einen ganz kurzen Traum. Sollen wir einen Jingle machen oder lohnt sich das überhaupt?
Wir machen den Jingle. Stefan, okay. Ich bin hier an diesen Geräten.
Du sitzt an den Pads, dann hau
ich
den
mache jetzt Thema Traumstunde. Pass auf.
Zart und bitter. Traumstunde.
Reicht der Jingle?
Nein, zu Ende. Auslaufen okay, lassen. Was auf. Bist du für ein Schlimmer?
Nee, pass auf. Jetzt geht's einfach weiter.
Hast du das geübt, oder was? Du hast geübt?
Ich habe das besonders belegt hier, diese Taste.
Ah, okay.
Weil die anderen Tasten, die sind ja, wenn man die drückt, fängt es an. Und wenn man die nochmal drückt, fängt das dann von vorne an. Aber diese Taste habe ich jetzt mit der Funktion Pause belegt. dass der Jingle pausiert.
Okay.
Und ich wollte diese neue Fähigkeit von mir, wollte ich einstreuen.
Ab heute Podcast-Experte. Und ich würde am besten so eine Annonce schalten, dass man dich zusammen mit diesem Studio mieten kann.
Das ist doch deine Geschäftsidee.
Für 3,5 Euro.
Du willst doch dein Schlafzimmer mit dem Gerät vermieten.
Mit den Matratzen, die man auch an die Wand stellt, damit der Ton nicht schallt.
So, Traumstunde.
Okay, Traumstunde. Ich habe geträumt, dass ich Böhmermann fest und flauschig gehört habe, den Podcast.
Ja.
Und dann hat der Jan Böhmermann in dem Podcast erzählt, dass vor der Haustür so total geiler Schilf wächst, wo man sich so Spuckrohre draus machen kann.
Ja.
Und dass die so mega geil wären.
Das hat er bei Fest und Flauschig erzählt.
Nein, das habe ich geträumt, dass er das in seinem Podcast erzählt hat, genau.
Alles, und was wir jetzt reden, ist
das
Traum.
Das ist nur ein Traum, ist nur ein Traum. Und dann hat er diese Spuckrohre, da hat er so meinte, wie toll die wären und dass er die auch zu seinen Kindern gebastelt hätte und dass man damit so ganz weit spucken könnte und sowas. Und der wohnt ja irgendwie, ich glaube, der kommt aus Bremen. Also in meinem Traum hatte der in Bremen gewohnt.
Ja.
Und dann, mein Bruder wohnt ja in Hamburg. Mhm. Den gehe ich auch manchmal besuchen mit Kind. Ja. Und dann wollte ich meinem kleinen Sohn, auch so ein Schilfrohr abbrechen, weil die ja so geil sind. Und dann,
in Hamburg warst du dann?
Genau, bin auf dem Weg nach Hamburg, nach Bremen, kleinen Abstecher nach Bremen, bin zu Jan Böhmermann gefahren, in den Ort, wo der wohnt.
Ja.
Und habe vor seiner Haustür diese Schilfrohre abgebrochen. Und dann kam er aus der Haustür raus und hat mich gesehen und hat so gerufen, boah, was bist du für ein elendiger Stalker, haus mal im Garten ab, was machst du da? Und dann kam er mit so einem Stock raus und hat mich so verprügelt. Und dann bin ich so abgehauen und in so Büsche und dann stand er vor diesen Büschen und hat so gerufen, komm raus, du, ey, was bist du mit deinem kleinen...
Stefan, könntest du mal deine Benachrichtigung da ausschalten von deinem Laptop?
Ach so, okay, warte mal.
Tut mir leid, dass ich dich jetzt hier unterbreche, aber bevor das noch hier, weil das... schmälert das Hörerlebnis für unseren Hörer.
Also
du hast dich in die Büsche geschlagen.
Und dann, der Böhmermann, der rannte dann hinter mir her mit seinem Prügelstock und hat mich immer so wollte mich so verdreschen und meinte, ich wäre ein Stalker und würde ihm, weil ich den Podcast höre, so nachstalken. Und er wusste auch von unserem Podcast in meinem Traum.
Ach,
und
er weiß Bescheid.
Ja, er wusste Bescheid und es hat mich dann in die Büsche reingetrieben. Und dann wollte er mich aus den Büschen rausholen und hat so eine Treibjagd mit Olli Schulz zusammen gemacht. Der kam auch noch dazu. Und mit so Trillerpfeifen und so haben die versucht, mich aus diesen Büschen rauszulocken, wie in so einer Treibjagd.
Ja.
Jeder von der anderen Seite. Und dann hat man so, ich habe so ganz, ganz deutlich immer diese schrille Stimme von Olli Schulz gehört, wie der so gerufen hat, komm endlich raus, du mit deinem Amateur-Podcast. Du willst uns doch nur kopieren, eine Kopierhure. Da habe ich immer so diese Stimme, diese dünne Stimme von Olli Schulz gehört, wie die mich da raus in Büschen raustreiben wollten. Und ich habe dann so rausgerufen, meinte so, Mensch, ich will euch gar nicht stalken.
Ich will nur ein Schilfrohr.
Ich wollte nur dieses Schilfrohr. Ihr habt doch auch Kinder. Ihr wisst doch, wie toll das für Kinder ist, wenn die in so ein Schilfrohr blasen und so. Und dann war irgendwie der Traum zu Ende.
Ja.
Ja.
Okay.
Das habe ich geträumt.
Finde ich
und,
gut.
Und wenn ich das mal deuten darf,
ja.
Ich glaube, da braucht man keinen Psychologen für. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Verfolgungswahn, dass wir zu viel kopiert haben.
Ja, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee,
okay.
Das ist auf jeden Fall erlaubt. Aber du hattest schon mal von Olli Schulz geträumt, ne? Da hattest du ihn am Bahnhof getroffen und wolltest ihn ansprechen.
Ja.
Und es kam nichts raus bei dir und du hast dich dann auf den Boden gelegt und hast so gewimmert vor ihm.
Weißt du noch? Das weiß ich nicht mehr.
Was? Das weißt du nicht mehr?
Aber ich träume auffällig oft von Promis.
Ja.
Keine Ahnung warum irgendwie.
Du wärst.
Die scheinen mich zu faszinieren.
Du wärst selber auch gerne Promi, ne?
Ich weiß es nicht so richtig.
Okay, das war.
Zart und bitter. Traumstunde.
Das war die Traumstunde.
Lass die Jingles doch auslaufen, wir können auch drüber reden. Das finde ich so abrupt abgebrochen.
Okay, ich mache ihm im Hintergrund weiter.
Genau, und dann lass ihn weiterlaufen.
Ich mache ein bisschen leiser.
Okay, sag mal, du hast ein neues Thema mitgebracht, die kleinen fünf. Ne? Die kleinen fünf. Kommt das jetzt?
Ja, ich weiß nicht, kommt das jetzt direkt?
Weiß ich nicht.
Feuern wir jetzt unsere Highlights hier einfach so direkt raus? Achso,
die Highlights, das sind die Highlights, okay.
Ich mache jetzt erstmal einen Song,
okay,
weil sonst kommen die Songs immer ganz am Ende und dann knuppelt sich das.
Ja, das stimmt.
Ich mache jetzt als erstes ein Lied und es ist ein ganz besonders männlicher Song,
ja,
finde ich.
Ja.
Instrumental, keine Lyrics, es wird nicht gesungen. Hm. Schon mal krass, oder?
Also nur instrumental.
Ist schon mal die erste Überraschung.
Ja.
Hättest du nicht gedacht, ne?
Also nur Gitarrenschrammel, ja. Und geknüppelt.
Es ist von Cliff Burton.
Ja.
Er hat den Song geschrieben für Metallica. Er war damals der Bassist.
Ja.
Es ist ein Lied von der Scheibe Master of Puppets. Ich habe schon mal ein Lied von der gleichen Platte reingemacht. Und das passiert jetzt zum ersten Mal, dass ich von einer Band ein weiteres Lied auch noch von der gleichen Platte spiele. Das ist bisher noch nicht vorgekommen in unserer Playlist. Das heißt, wie sehr mir das oder wie viel mir das bedeutet. Und den Song, den ich jetzt spiele, ist der beste Track von der Platte Master of Puppets, was die Kritiker sagen.
Ja.
Die Fans würden eher sagen, nö, der Titeltrack Master of Puppets ist der geilste Song überhaupt. Aber mein Lied Orion von Cliff Burton geschrieben, rein instrumental, ist ein Meisterwerk.
Ja.
Und meiner Meinung nach spiegelt das auch sehr stark dieses männliche Gefühl oder allein dieses Leben. Das fängt halt so ganz sachte im Hintergrund wabernd an und steigert sich dann so ein bisschen, wird dann organisch und wummernd wie so ein Körper. Und
ja,
das ist dieser ganze Track, das sind 8,5 Minuten Monolith. Das ist ein Wahnsinnssong. Allein diese Ausmaße. Ich sehe auch schon deine glänzenden Augen. Du bist total gespannt.
Ja, ich bin ja überhaupt kein Metal-Fan, aber ich kann deine Begeisterung nachvollziehen, so ein bisschen.
Schön.
Wirklich und auch wirklich authentisch spüren. Ja.
Und in diesem Track ist der Bass so allgegenwärtig, der ist so durchzogen von dem dominanten Bassspiel von Cliff Burton. Und
der legt sich wie so ein Schleier auf den Song.
Genau, genau. Und im Mittelteil haben wir dann so ganz sensible Phase, wo die Geschwindigkeit und die Schärfe rausgenommen wird und dann ganz sachte, als wird die Musik dich anhauchen. Und das ist so, könnte ich mir vorstellen, wo man dann im Leben so eine Reife und so eine Sensibilität erfährt.
Ich hätte jetzt eher gesagt, das fühlt sich an, als würde dich ein Mann umarmen.
Ja, das meinetwegen ehrlich? Das auch. Meinetwegen das auch.
Okay.
Eine männliche Umarmung. Und nach diesem sensiblen Part steigert es sich dann wieder kraftvoll, als hätte man daraus Energie geschöpft. Und am Ende des Liedes geht es dann wieder sachte, wie am Lebensende auch.
Ja.
Wird es dann immer leiser und fadet dann ins Nichts. Hm. Und ich finde das enorm gelungen, wie dieser Song generiert ist, komponiert ist. Und deswegen lade ich dich jetzt ein und unsere Hörer können das dann auf der Playlist nachhören, weil wir spielen das hier jetzt nur für uns, aber ihr seid alle herzlich zum Nachhören eingeladen. Und ich kann das aber auch gut nachvollziehen, weil ich habe das auch schon anderen Leuten mal mit den gleichen warmen Worten von mir angepriesen und da habe ich danach aber eher so Fragezeichen gesehen und das
so wie bei mir eigentlich.
Das war's
zu
jetzt.
Erwarten,
ist das jetzt der Song gewesen?
Okay.
Und er sagt ja und war doch der Hammer, oder? Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja,
geht so.
Normal.
Ja.
Ich habe kein Erlebnis gehabt durch diesen Song, aber ich höre nicht auf, bis ich die Leute so lange genervt habe, bis die zugeben, die können mich auch anlügen, aber bis die zugeben, dass sie ihn gut finden.
Okay.
Das ist meine Qualität.
Hau
und jetzt kommt Orion von Metallica.
Zart und bitter, der Talk, der auf der Zunge zergeht.
Ja, wir sind zurück, oder ich bin zurück, Steffen ist noch nicht da, erstmal kurz um die Ecke gegangen und hat das Badezimmer aufgesucht. Und zwar exakt 10 Sekunden, bevor wir hier weitergemacht haben. Aber das hindert mich nicht daran, hier einfach locker weiterzusprechen. Und da ist er auch schon wieder.
Ja,
Stefan, in Rekordzeit zurück.
Yes.
From the Restroom.
Alrighty. Ich habe, als ich den Song gehört habe, ich bin ja eigentlich, habe ich ja schon gesagt, kein Metal-Fan, aber
ja.
Da kommt so dieses Flair auf. Ich war ja damals, vor Jahren, auf so Open-Air-Konzerten, wo also AC/DC und so.
In Paris?
Ja, AC/DC fand ich mal ziemlich geil. Ja. Und aber die sind grooviger, weißt du? Und als Vorband war damals Metallica. Und in Paris. Und das war geil, so ein Riesenkonzert, Open Air. Und dann stehen die auf der Bühne und schrammeln auf ihren Gitarren. Also das ist schon geil. Da kann man das schon so, finde ich, geil genießen.
Ich würde auch nochmal gerne irgendwie auf ein Festival gehen. Diese Festival-Luft schnuppern, das ist schon was Feines.
Ja,
wir haben gesagt, wir lassen heute die Hosen runter, aber ich dachte,
das ist
nur so ein Spruch.
Ja, ja, nein, dass ich das jetzt wirklich mache. Nein, ja. Aber ich war ja auf dem Klo, da muss ich noch die Hosen
zumachen. Natürlich.
Ja.
Und du hast dich extra beeilt.
Ja.
Und ja, wir haben gerade Orion gehört von Metallica beziehungsweise von Cliff Burton. Hier an der Wand hängt ein Bild von ihm.
Ja.
Und ganz großartig darin ist auch ein Bass-Solo versteckt. Die meisten werden sagen, Moment mal, wo war denn da ein Bass-Solo? Ich habe da nichts gehört.
Ja.
Weder am Anfang noch am Ende noch sonst wo. Aber es hat sich da eins versteckt. Das klingt wie ein Gitarrensolo, ist aber ein Bass-Solo. Und wer von euch da draußen mir die Stelle nennen kann, wo dieses Bass-Solo anfängt,
ja,
der bekommt live und exklusiv ein brandneues Metallica-T-Shirt von mir zugeschickt. Die Rufnummer lautet, die Leitungen sind jetzt freigeschaltet. Nee, ganz im Ernst. Wer sich da meldet und sagt, ja, ich hab's gekannt oder ich kenn's, der kriegt eine kleine Aufmerksamkeit. Wir hauen auch mal gern was für unsere Hörer raus. Also, Lauscher gespitzt.
Okay. Sag mal, die Metallica macht ja immer diese aufjaulenden Soli, die so
ne? Ja, machen andere auch.
Ja, aber das hört sich immer so an, als würden da so drei Typen gleichzeitig dasselbe Solo spielen. Wie machen die das eigentlich? Sind das diese Gitarren mit so drei Hälsen oder so?
Also es gibt natürlich eine Gitarre mit zwei Hälsen.
Genau.
Übrigens.
Haben die auch, hat auch Metallica eine Gitarre mit drei,
nein, zwei Hälsen? Spielen die nie. Aber Rage Against the Machine hat bei...
Was soll das sagen? Wieso haben die zwei Hälse? So,
ja, die
wenn,
sind
bei der, wenn bei der einen die Seiten reißen, haben sie noch einen zweiten oder
Stefan,
was?
Oben hast du
das so... Das ist wie so ein Ersatzreifen.
Hast du noch nie Stairway to Heaven gehört oder mal?
Ja.
Der spielt das, also Jimmy Page, der Gitarrist von Led Zeppelin, spielt auf einer zweihälsigen Gitarre Stairway to Heaven.
Ja.
Der hat eine ganz normale 6-Seiten-Gitarre unten, glaube ich, und oben hat er dann so eine 12-Seiten-Gitarre.
Voll abgefahren.
Und dann noch so...
ja.
Und Tom Morello benutzt es auch bei dem Song.
Warum gibt's das nur?
Moment. Und Tom Morello benutzt das auch bei dem Song Ghost of Tom Joad. Da benutzt er auch eine zweihälsige Gitarre.
Ja.
Und ob du es glaubst oder nicht, das ist den Song, den ich noch mit dabei habe. Aber dazu später. Es ist wirklich was für ein.
Ich dachte eigentlich, du hast den neuesten Song von Britney Spears dabei, aber.
Ja, die macht gar nichts mehr Neues, glaube ich.
Das stimmt.
Aber was wolltest du sagen?
Ja, warum gibt's das nur bei Gitarre, so zwei Hälse? Warum gibt's das nicht...
bei Giraffen zum Beispiel.
Giraffen haben auch nur einen Hals. Ne?
Ja, aber du sagst, warum gibt es das nur bei...
Ja, bei Gitarren. Warum gibt's das zum Beispiel nicht bei Saxophonen?
Dass zwei Hälse.
So zwei Saxophoni nebeneinander.
Gemeinsam reinblasen
kann. Nee, dann kann der bläst ins eine rein und wenn das irgendwie nicht cool genug ist, bläst ins andere. So, das könnte ja auch bei anderen Instrumenten geben. Ja. Wieso gibt's das immer nur bei Gitarren? Kannst du mir das erklären? Du als Metal-Experte.
Kann ich dir nicht erklären, aber ich kann dir auch nur so viel sagen, hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Das ist eher so ein Show-Ding.
Show-Element.
Ja.
Hm.
Also, apropos Show-Element, kommen wir zu unserer Rubrik, weil wir sind ja beim Thema Männlichkeit hier.
Ja.
Und wir haben jetzt die kleinen 5 vorbereitet und um was geht es? Um Männlichkeitstypen.
Genau,
oder
die 5, ich weiß nicht, die 5 kleinen männlichen Typen.
Ja, ja, genau.
Also die typischen Männertypen.
Ja, ja, gut.
Ja.
Das finde ich gut und dass wir uns darauf im Vorfeld auch schon geeinigt haben und wir konnten uns Gedanken machen und ich bin ganz gespannt auf deine Hitliste und machen wir aber doch erstmal zur Einstimmung unseren neuen Jingle, den wir jetzt exklusiv zum ersten Mal bringen.
Zart und bitter. Präsentiert die kleinen 5.
Ja, es ist halt so, auch so ein bisschen, wie nennt man das, Understatement, wenn man sagt, ja, es ist kopiert und es sind die kleinen 5.
Ja.
Es ist das, was alle anderen auch machen und was Jan und Olli auf die wie soll ich sagen, perfektioniert haben. Mhm. Aber wir machen es halt auch. Mein Gott, wir wollen auch existieren. Wir wollen auch ein Stück vom Podcast-Kuchen abhaben. So ein paar Krümel.
Ja.
Und deswegen kopieren wir halt alles.
Hast du gut gemacht.
Ja.
Was
ja.
hast du denn für fünf kleine
Ich habe den nicht. Ich habe den nicht gemacht. Den haben wir natürlich gestellt bekommen, diesen Jingle.
Ja.
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 Von unserer
Produktionsleitung.
Ja, genau. Viele Grüße da. Ja. Übrigens. Ja, fängst du an mit deinen kleinen.
Nee, fang du mal an. Das Thema, der Vorschlag kam ja von dir. Du hast bestimmt ein gutes. Ich steig drauf ein.
Okay. Ja. Auf Platz 5 der modernen Männertypen oder der Männertypen grundsätzlich habe ich den Achtsamen.
Okay.
Der Achtsame.
Ja.
Ja, das ist so ein Typ, der geht barfuß durch die Fußgängerzone mit so einer weiten Yogahose, trägt auch mal gerne Dutt.
Ja.
Haare auch ein bisschen länger, ja, sonst geht kein Dutt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Oder auch, habe ich neulich bei so einem Mittelalter-Festival gesehen. Da treiben die sich.
Neulich?
Auch.
Ein Mittelalter-Festival?
Ja, doch.
Was war das denn für?
War.
In der Pandemie? Geht
ja,
das?
Ging sogar in der Pandemie, war in so einem Schloss, musste man mit Maske rumrennen, in so einer alten Burg. Satzweier heißt das, glaube ich.
Okay.
Und das war irgendwie so ein Ritterfest oder irgend sowas. Und da hängen dann immer so Mittelalter-Typen ab. Das sind auch.
Mittelalter? Das hat sich angehört wie Mittelalter.
Ehrlich, ich wollte gerade Hittelalter. Ich meine Mittelalter.
Ja.
Ich glaube, das ist so der Typ, der da auch rumhängt. Ja. Da habe ich so einen Typen gesehen, der lief an mir vorbei. Der war auch so, der hatte auch so diese weiten Hosen, hatte so ein Dutt.
Ja.
Passt das?
Ja, gerne.
Und
passt total.
Als Schuhe hatte der so, kennst du diese Schuhe, wo sie die Zehen so einzeln verpackt sind?
Ja, Zehenschuhe.
Zehenschuhe.
Richtig abartig.
Und der wippte auch so beim Gehen. Und das fand ich strange, ey.
Okay.
Das war so, der hatte die so an, das konnte man so richtig so sehen, der hatte die an, damit der besseres Gefühl zur Erde hat.
Ja, ja.
Wahrscheinlich, dass der so das Sehen der Erde spürt.
Aber den Typ, den ich meine, der trägt auf jeden Fall gar keine Schuhe. Und der hat ganz schwarze Fußsohlen, lässt sich ja auch nicht vermeiden. Und steht auf jeden Fall auch auf Yoga, wobei ich jetzt nochmal betonen will, nichts gegen Yoga. Finde ich eine großartige Betätigung, ein großartiges Feld, sportlich und geistig.
Ja.
Aber
dass wir überhaupt gar nichts gegen die Typen haben. Wir sagen nur, dass es die gibt.
Gegen diesen achtsamen Typen habe ich jede Menge.
Ehrlich?
Ja.
Ich überhaupt nicht.
Ja, mit seinen hässlichen, ungepflegten Füßen und mit seinem ekligen, fettigen Dutt am Kopf.
Ist doch
das
cool.
Ist doch total peinlich.
Ja, willst du denn, dass alle mit einer geschleimten Seitenscheitel und Barberjacke durch die Gegend rennen?
Nein.
Ist doch cool, dass es die Leute gibt.
Ich finde, Randgruppen finde ich total cool.
Ja, weil wir auch selber eine Randgruppe sind, ne?
Bist du nicht und ich auch nicht. Guck dich doch mal hier um. Sieht das aus wie eine Randgruppe
doch,
hier?
Doch, mit deinem Metal-Geschmack.
Nur weil ich Cliff Burton an meiner Wand hängen habe.
Ja.
Ja, Stefan, fahren 100.000 Leute fahren zu Wacken jedes Jahr, wenn das stattfindet. Das ist keine Randgruppe.
Das ist eine riesige Randgruppe.
Ja, eine riesige Randgruppe. Ja. Ich glaube, es gibt mehr Mettler als Homosexuelle in Deutschland.
Wirklich?
Und Homosexuelle sind auch, ja doch, die sind eine Randgruppe. Aber ich will damit sagen, die sind mitten in der Gesellschaft.
Okay.
Nur diese Typen, die barfuß rumrennen, die sind wirklich Randgruppe.
Okay, das stimmt. Und das sieht man selten.
Ja, und ich mag aber schon Randgruppen, aber da sehe ich eindeutig, dass so eine Phase ist von so Leuten, die dann nach ein paar Jahren sowieso sagen, warum bin ich damals mit barfuß rumgerannt? Das hält man doch nicht sein ganzes Leben lang durch. Hm. Da hat man doch irgendwann auch keine Lust mehr drauf und möchte mal wieder normale Schuhe tragen.
Das ist so dieses reduziert Leben auch, glaube ich.
Ja.
Und gegen den Konsum und so.
Und die spielen halt auch gern irgendwelche Sachen in der Rheinaue, so zum Beispiel so Diabolo oder so mit so Stöcken, wo man so mit so Stöcken
so jongliert. So Gaukler, ne?
Oder die machen Feuerschlucken.
Diese Ampeljonglierer sind das, ne? Ich weiß, was du meinst. Ja. Die Typen, die erlebe ich immer in Köln an diesem Kreisel. Da stehe ich dann an der Ampel und kommt plötzlich so ein Typ und jongliert vor meiner Windschutzscheibe. Und ich so, Alter, was ist das hier? Ein Zirkus oder was? Ja.
Also du kanntest die nicht in Köln, dass es sowas gibt oder wie?
Nee, ich habe das neulich das erste Mal gesehen. Der stand plötzlich vor meinem Auto und fing an so zu jonglieren.
Ja, aber die kennt man doch schon seit ein paar Jahren.
Ich habe den noch nie gesehen, ich habe das erste Mal gesehen.
Aber die in Köln, die Ampeljongleure, die sehen verdammt gut aus, muss ich neidlos anerkennen.
Achso, das sind gar nicht so Barfußtypen oder so?
Nee, nicht unbedingt. Hm. Das sind eher so... Die kommen bei mir auch noch so ein bisschen rein.
Ja.
Aber das war jetzt mein Platz 5.
Die Typen sind auch teilweise übergreifend. Das sind nicht immer dieselben. Aber es sind auch die
fließend.
In Parks immer so die so im Park stehen und oft so auch so Capoeira machen und so, sind das die auch? Gehören die dazu?
Nee, die machen eher Slackline.
Genau, Slackline, ja. Genau. Und dann witten die immer so auf diesem Ding, ne?
Ja.
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 Und die haben Dutt.
Und knien sich dann so hin und sind total achtsam bei allem, was sie tun.
Mega. Und wenn die auf dieser Slackline so wippen, dann wippt so der Dutt mit. und der Dutt, der wippt dann immer mehr als die Slackline. Okay. Das ist wie so ein, kennst du dieses Pendel, was immer so,
Achso, der Dutt sorgt für die Balance wahrscheinlich.
Ja, irgendwie, wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Okay, aber ich möchte jetzt nicht noch mehr.
Aber das ist auch so, das geht da so in Richtung Lästern, das finde ich so ein bisschen assi.
Ja, wollen wir auch nicht
wollen
so
wir
unbedingt.
Nicht. Wir wollen nur so die Typen rausschälen.
Okay, dann sag du mal deinen Platz 5.
Nee, ich will noch ganz kurz was zu diesen Barfußtypen sagen. Eine kleine Anekdote, Der Podcast ist ja auch hier da, damit die Leute was lernen können. Und ich lese ja seit 6 Jahren.
Es ist übrigens mega gesund, barfuß zu gehen. Ja, weiß ich. Ich mach's trotzdem nicht.
Stimmt, weil der Fußballen, der das ist fürs Fußbett total gesund.
Ja.
Ne? Ja.
Ja.
Habe ich auch gelernt. Nee, wer auch barfuß.
Till Schweiger.
Steve Jobs, der Gründer von Apple. Das war auch so einer.
Danke, dass du das noch betonst, dass der Typ von Apple ist.
Ja.
Weiß ja keiner.
Ja.
Ja.
Wieso nicht? Also, ist ja auch egal.
Danke, diese Nebeninformation. Das macht gut. Diesen Podcast aus.
Ja, okay.
Überflüssige Nebeninformation.
Und Steve Jobs war so ein. Ja, der hat immer so meditiert und versucht so das Karma zu finden und ist so ganz krass eingestiegen in Zen-Meditation.
Zen-Meditation,
Was auch immer das ist, keine Ahnung.
Hatten wir mal eine ganze Sendung zu. Zen und
genau, und der ist halt barfuß, okay, das, aber das will ich schon nochmal kurz erzählen, weil ich finde das mega interessant. Der ist halt mit
barfuß. Ich hindere dich doch gar nicht daran.
Der ist halt mit barfuß. Weil er so überzeugt war, ist mit barfuß in die Uni gelatscht und hat da seine Kurse belegt und ist schon damals, als er Apple gegründet hat, barfuß teilweise auch, hat so Finanziers
getroffen,
also so Leute, die den Startup finanzieren wollen, um Kapital zu kriegen, Kapital.
Thelen? Frank Thelen? Na, er hat Frank Thelen barfuß getroffen.
Ja, so ähnlich. Und dann ist der barfuß in diese Treffen reingegangen und die haben denen dann kein Geld gegeben, weil die meinten, wir geben denen keinem Typen Geld, der barfuß rumrennt. Und da hatte der am Anfang Riesenprobleme, überhaupt Geld zu kriegen. Hat aber dann irgendwann doch geklappt und dann hat er Apple gegründet und das ist ja dann sehr erfolgreich geworden.
Hat sich ja doch gelohnt, dass du diese Steve Jobs Biografie, die ersten beiden Kapitel davon gelesen hast. Kannst du das endlich mal hier anbringen?
Nein, ich habe das Buch fast durch.
Echt, wirklich?
Ja.
Okay, und wie lange hast du insgesamt dafür gebraucht?
Boah, gefühlt 2 Jahre oder so.
Oh, finde ich.
Aber ich habe auch immer ganz selten reingelesen. Naja, auf jeden Fall, ja.
Kommen wir bitte zu deinem Platz 5.
Zu meinem Platz 5, der Junggesellentyp. So der Typ, der halt gerne so zum Ballermann fährt und immer so Ballermann-Musik hört. Und ich kenne auch so ein paar und bin tatsächlich auch mal bei einem Junggesellenabschied.
Aber das sind Junggesellen? Die sind ledig, oder wie?
Ja, so dieser Ballermann-Typ, würde ich mal so sagen. Es gibt ja so Typen.
Der muss nicht unbedingt Junggeselle sein.
Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wenn die dann einen Junggesellenabschied feiern, dann geht das natürlich auch in die Richtung. Dann feiern die jetzt nicht irgendwie in einer coolen Hipster-Bar in Berlin.
Die machen auch keine Weinprobe, ne?
Die machen auch keine Weinprobe und so, sondern die
fahren zum Ballermann.
Die fahren dann zum Ballermann oder halt, das habe ich erlebt, die sind mit so einem Partyzug irgendwie 6 Kilometer in eine andere Stadt gefahren und da auch so.
Immerhin 6 Kilometer.
6 Stunden, also 600 Kilometer.
Ach so.
600 Kilometer in andere Stadt.
Von Köln nach Leverkusen. 6 Kilometer Partyzug.
Das war so ein Party. Das war echt krass. Das war ein Zug, wo nur Party gefeiert wurde. Und das war nur so Kegelverein.
Und da warst du drin.
Und da war ich drin. 6 Stunden.
Das muss ein Albtraum gewesen sein.
Horror.
Und wieso hast du das getan?
Weiß ich nicht. Die erste Stunde war noch lustig. So. Hier,
Mickey, dann folgten noch 5 weitere.
Krause und so, ne?
Ja.
So 10 nackte Friseusen und dann grüllst du so eine Stunde mit und irgendwann, dann kollabierst du so, brichst zusammen und denkst dir so, Alter, was mache ich hier eigentlich? Und das Schlimme ist, du kannst da nicht raus.
Notbremse?
Geht nicht. Der Zug fährt immer weiter, der hält nie an. Es geht immer weiter, es wird immer weiter gefeiert. Und die sind dann irgendwie in so ein Partyzelt, haben dann weiter gefeiert und sind nachts um 3 Uhr mit dem Zug 6 Stunden feiernd wieder zurück.
Ja.
Mit derselben Musik. Das
Was
war,
für ein Albtraum.
Das ist so brutal. Das hält man kaum. Und das Geile war, dann kam immer dieses Lied. Hey ja, 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 hey ja. Kennst du das? Hey, ja.
Könnte Cat Balou sein, oder?
Ja, und dann, das ist so, unter diesen Party-Malle-Leuten ist das irgendwie so ein
Move, Mantra.
So ein Move, dass die sich dann alle auf den Boden setzen und so tun, als würden die rudern.
Oh Gott.
Ja.
Das hat ein bisschen was mit, wie heißen diese, diese Gurus, die am Flughafen stehen und dich überzeugen wollen? Hare Krishna. Die machen doch auch solche.
Genau, aber das sind so Sauf-Hare Krishna. Da wird halt gesoffen, bis der Arzt kommt. Ne?
Saufreligion.
Ja, die Saufreligion.
Hey, das...
Der Malle-Typ. Und dieses, hey, ja, hey, ja. Und dann rudern die so, weißt du, so am Boden. Ja. Und setzen sich so alle in einer Reihe, so hintereinander und rudern. Und dann so, hey, ja, hey, ja, hey, ja.
Das ist dieses Gemeinschaftsgefühl, was man haben will und was man auch über solche simplen Botschaften wie hey, ja, hey, ja und so erzielen kann. Letztendlich haben die Nationalsozialisten die gleichen Knöpfe gedrückt.
Na, also
wie die Karnevalisten.
Ja, aber das geht ja jetzt wohl ein bisschen zu.
Nein, das bleibt, der Meinung bin ich.
Das sind Leute, so die wollen glücklich sein
das
und feiern.
Das lasse ich so stehen. Ja, wollten auch nur feiern und ein Gemeinschaftsgefühl haben.
Ja, also das ist jetzt schon sehr, also das zu vergleichen. Also das,
ich vergleiche es nicht nur, ich setze es in direkten Bezug.
Aber du sagst, es sind dieselben Strukturen, oder?
Dieselben Knöpfe, die da gedrückt wurden. Auf einem Parteitag und auf einer Prunksitzung.
Ach so, ehrlich?
Ja. Eindeutig.
Ja?
Uniformiert,
und dann
beziehungsweise
alle grüllen,
verkleidet.
Und alle grüllen dasselbe, ne? Alle grüllen
genau,
dasselbe.
Genau, genau.
Ja.
Einer macht da vorne den Zampano und die applaudierenden Dumpfmassen machen her, her, her.
Ja.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung zu meinem Platz 4. Der kleinen 5 Männertypen, die es da gibt. Das ist für mich, ist das der Craft-Bier-Genießer und Grillexperte. Ja.
Okay.
Und ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten. Ich habe auch Grillexperten in meinem allerengsten Umfeld, aber ich finde es immer so ein bisschen übertrieben. Also ich komme noch aus einer Zeit, da hat man Bratwürstchen gegrillt mit irgendwie so Spiritus und Kohle und dann war aber auch schnell Feierabend und das Highlight war sowieso der Nudelsalat.
Und das war noch so mit so drei Ständern, so ein Wackelgrill, ne?
Ne, der hatte schon 4, also
echt?
Auf dreien.
Aber so Kohle rein, so ein ganz wackeliges Ding, ne? Und fertig.
Ja, genau, der war schon relativ wackelig.
Ganz simpel.
Ja, simpel. Und jetzt muss es ja natürlich der Smoker sein. Da werden irgendwelche speziellen Briketts oder irgendwelche Schnitzel, Holzschnitzel vom Jack Daniels Fass aus den USA importiert mit Hockney oder Oakney. Wie heißt dieses Ding? Ich weiß es nicht mehr. Hickory. Walnuss-Hickory-Holz, das braucht man, um den Rauch, um das Raucharoma auf dieses Grillgut, was dann letztendlich auch nur so ein Hähnchenflügel ist.
Das ist übertrieben.
Den Hähnchenflügel hätte ich mir auch im Backofen machen können, aber diese Raucharomen, die kommen nur vom Hickory-Schnitzel und die werden halt auch 12 Stunden wird das Ganze durchgesmoked, damit es dann auf der Zunge zergeht.
Und so ein Sack Kohle kostet dann irgendwie so 50 Euro oder so, ne?
Ja, die Kohle,
also teurer als das Fleisch.
Das ist doch keine Kohle, Stefan. Das ist gepresste Kokosnussfaser, die diese perfekte Hitzeverteilung generiert. Und dann hat man dann auch so eine automatische Elektroschnecke, die diese Holzschnitzel automatisch transportiert. Und die dann sich so langsam so durchglühen.
Ja.
Und dabei wird dann natürlich auch echtes Craft-Bier von irgendwie auch einem Gründer, einem Start-up.
Ja, so ein Start-Upper, der das Bier doch auch selber mitbringt dann.
Der das Bier,
den Grill-Event.
Ja, der bringt das zum Grill-Event
mit. Und der hat so ein Rauschebart, ne? So einen super gepflegten Rauschebart.
Oder gar kein Bart. Entweder ist er komplett glatt.
Oder so einen ganz schmalen, so einen Zorro-Bart.
Den hat er bestimmt nicht.
Nee? Okay.
Aber Craft Beer kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Kennst du diese Bärte, die so bis ganz, ganz zur Lippe, knapp vor der Lippe rasiert sind und dann kurz über der Lippe bleibt nur noch so ein Strich stehen, wie so ein Bindfaden?
Don Juan?
Ja, so, das sind so ganz...
So ein Spanier.
Ja, das. Aber so ein Oberlippenstrichbart.
Ja. Kenne ich, finde ich.
Wie findest du
den? Unnötig.
Okay.
Hat das was damit zu tun?
Nee, aber ich dachte nur, ja, passt jetzt vielleicht
auch. Wir hätten auch über Bärte sprechen können.
Nee, ja, das können wir nachher
Männlichkeit
noch. Aber ich, dieser Typ, dieser Grilltyp, ja.
Ja.
Ich finde das gut, dass du das benennst, weil, der ist mir auch schon aufgefallen.
Ja.
Und der wird immer mehr.
Ja.
Also immer mehr Leute haben auch diese übertriebenen Grille. Das ist ja teilweise, du kannst deinen Dönerspieß einhaken. Da dreht sich dann Döner über deinem Grill. Wie krass ist das denn?
Und ich muss sagen.
Und die haben richtig so richtige Armaturen.
Ja.
Da sind so Knöpfe dran. Das sieht aus wie so ein Armaturenbrett von einem Space Shuttle oder sowas. So mit so ganz vielen Knöpfen. Und der ist auch so riesig, ne? Diese Dinger sind so groß. Man hat das Gefühl, unten drin ist irgendwie, da ist gar keine Kohle mehr drin, sondern irgendwie so Brennstäbe oder sowas. So Plutonium oder so. Und das Schnitzel wird so durchleuchtet von unten.
Das
so
Plutonium wird einfach bestrahlt, damit es dann.
Ja, aber so sieht das aus, übertrieben halt. So Riesendinger, ne?
Und ich ärgere dann auch gerne so ein bisschen, sag, hey, wie sieht's denn aus mit dem CO2-Fußabdruck von dem, was du hier machst? Und das Steak ist zwar sehr schön, aber wo kommt das denn her? Hat das denn, das ist ja importiert und es ist nicht lokal und denk nochmal an die Umwelt, ja klar. Mache ich so ein bisschen mich lustig darüber, aber es ist ja auch was dran. Weil Grillen ist so ökologisch so dämlich, vor allem mit Holzkohle. Dann noch lieber mit dieser Kokosnussfaser, die man irgendwo sowieso hat, aber Holz in Holzkohle zu verwandeln und das dann nach Deutschland zu importieren oder exportieren, um das dann hier zu verfeuern.
Aber Holzkohle,
total sinnlos.
Aber Holzkohle, wird die nicht hier einfach produziert?
Ja, aber du brauchst ja Holz dafür. Holz wird gefällt und verkokst, um daraus Holzkohle zu machen. Auch in Afrika sogar. Dass da manchmal Tropenholz in deinem Kohlesack drin ist, den du da irgendwie vom Tum oder vom Globus oder vom Penny gekauft hast.
Ich weiß gar nicht, wie die produziert. Wird die so abgegraben wie Braunkohle oder so? Oder kann man die selber produzieren?
Ja, nee. Also Holzkohle entsteht aus Bäumen, die entweder irgendwo rumliegen oder die man fällen muss. Und dann vergräbt man diese und lässt die so verkoksen.
Okay.
Dann macht man irgendwelche komischen Erdewälle, wo das Holz dann drin ist und dann wird das zu Holzkohle verwandelt. Aber mit Braunkohle kann man nicht grillen. Man braucht halt Holzkohle, um zu grillen oder irgendwelche Briketts, aber das macht keiner. Deswegen sag ich, wenn man grillt, würde ich mit Gas grillen.
Naja, aber das ist aber mit Kohle grillen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne ja auch total viele, die mit Gas grillen und ich finde, mit Kohle ist schon noch was anderes.
Ich lehne das aber ab.
Ja, aber das schmeckt schon anders, finde ich. Es ist
ja, dann schmeckt es halt nicht so gut. Du hast halt Pech gehabt. Aber ich lehne Holzkohle ab. Obwohl, ich habe auch einen Lotus-Grill und grill damit ganz gerne. Aber wenn der Sack leer ist, ich glaube, der ist sogar vom WWF zertifiziert, hoffe ich mal. Ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster. Und also man muss drauf achten, was man da für eine Kohle verfeuert.
Also ich kenne einen Typen, der hat auch so einen Grill und der hat jetzt nochmal wirklich einen draufgesetzt. Der hat sich jetzt sogar eine eigene Rinderherde gekauft. Es ist ungelogen, es stimmt. Der macht das allerdings auch beruflich, muss ich sagen.
Eine eigene Rinderherde?
Der hat jetzt der hat sich 10 Rinder gekauft.
Und die stehen jetzt wo?
Die stehen auf einer Wiese und die werden gezüchtet und der macht aber auch so Grillkurse.
Und der will die ganz alleine essen, oder?
Nein, der fährt so rum und grillt für Leute und so und hat aber auch so einen übertrieben krassen Grill. Aber der macht das auch beruflich.
Hat er auch einen eigenen Craft-Beer-Brauerei?
Keine Ahnung, wahrscheinlich arbeitet er mit irgendeinem zusammen, das könnte passen, ja.
Also,
aber der hat sich jetzt auch eine eigene Rinderherde dazugelegt. Das wäre da so the next step, würde ich nochmal sagen. Weil wenn jetzt bald alle diese krassen, übertriebenen Grille haben, dann ist so the next step dazu jetzt noch so ein Rind, dass man selber quasi pachtet.
Also ich grille auch, ja, mit meinem Lotusgrill, auch mit Holzkohle. Ich achte darauf, was das für eine Kohle ist. Ich hoffe jedenfalls, dass ich darauf achte. Und wenn ich grille, dann mache ich nur Burger.
Ja.
Und auch nur, wenn ich Leute einlade. Und ich selber, für mich, ich kaufe mir kein Fleisch, um das für mich selber zu essen. Nur wenn ich für jemanden koche, dann bereite ich auch mal ganz gern Fleisch zu. Aber bei mir auf Platz 4 ist der Craft-Bier-Experte und Grill-Freak.
Ja.
Was ist bei dir auf Platz 4?
Bei mir auf Platz 4 ist, was nehme ich denn da?
Ja, dein Platz 4. Achso, du hast keine Liste, keine Rangliste?
Doch, ja, ich habe das nur so ein bisschen so, mir ein paar Notizen.
Ja.
Bei mir auf Platz 4 ist der sich nie anstrengen muss. Kennst du so Typen? Denen alles zufällt, bei denen alles fluppt, bei denen alles läuft.
Du bist das.
Nee, aber also ich weiß nur, damals, nur so ein Beispiel, Ich weiß, damals zu Studienzeiten, kann ich mich noch daran erinnern, auf diesen Studentenpartys, da war ja letztendlich immer so ein Kennenlernen-Event, wo so alle sich kennenlernen wollten und die Jungs waren hinter den Frauen hinterher und wollten die Frauen kennenlernen und umgekehrt und so. Es war ist halt Studentenparty, ne? Mhm. Und die Regel war halt immer so, dass die meisten halt versucht haben, irgendwelche Frauen kennenzulernen und haben die dann auch immer angelabert und so. Und ich kannte halt auch einen, der hat einfach gar nichts gemacht. Der hat sich eigentlich immer nur in so eine Ecke gestellt und sie an die Wand gelehnt. Ja. Und am Ende ist der immer mit einer Frau nach Hause gegangen. Der hat nichts gemacht. Die kam irgendwann, weißt du, wie so eine Spinne, die so ein Netz aufspannt und irgendwann läuft so eine rein und bleibt kleben. Weißt du, und ich habe in der Zeit mega hart gearbeitet und musste so.
Sah der vielleicht sehr gut aus, Stefan?
Ziemlich viel. Ja, das auf jeden Fall. Er sah auch sehr gut aus. Ja. Das
warum sollte er dann sich auch irgendwie anstrengen, wenn er gut aussieht?
Ja, aber das ist ja der Typ, den ich meine. Weil der sich nie anstrengen muss.
Also du meinst der gut aussehende Mann.
Der gut aussehende Mann, der sich nie anstrengen muss. Das stimmt. Aber das gilt auch für andere Sachen. Also zum Beispiel, derselbe Typ hatte auch im Studium nie gelernt. Und trotzdem immer jede Klausur.
Derselbe. Also der war intelligent und schön.
Alles. Es hat alles funktioniert.
Mit dem würde ich gerne einen Podcast zusammen machen. Ja. Ich glaube, der wäre erfolgreich.
Aber ich glaube, der war ziemlich langweilig. Aber es hat immer alles funktioniert.
Das ist die These,
Stefan. Er musste sich nie anstrengen.
Der schöne, intelligente, langweilige Mann.
Ja, den meine ich.
Das ist dein Platz 4.
Ja.
Finde ich sehr interessant.
Das war auch immer in den Klausuren. Ich habe den so beobachtet und der hat dann irgendwie, ist da so reingelatscht, so reingeschlufft und hat dann irgendwie so zwei Seiten beschrieben, die abgegeben und ist nach Hause gegangen.
Ja.
Und ich so, boah, dem ist nichts eingefallen. Und ich habe dann immer bis zur letzten Minute irgendwie 25 Seiten vollgeschrieben. Am Ende wurde ich noch von der Prüferin mit einem Schlüsselbund beworfen, weil ich nicht zur richtigen Zeit abgeholt.
Hören Sie endlich auf,
Sie genau, schreiben. Hören Sie auf, Sie dürfen nicht mehr weiterschreiben. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Und da wurde ich mal einmal mit so einem Schlüsselbund beworfen, weil ich noch meinen Satz zu Ende schreiben wollte.
Kann man aber heute auch nicht mehr machen, oder?
Weiß ich nicht. Aber es war schon grenzwertig. Mhm. Und am Ende hatte der irgendwie so 20 Punkte und ich einen.
Ach komm.
Ja.
Aber das ist doch nicht einen Punkt.
Ja, aber so übertrieben. Das war schon so ungefähr.
Also er war deutlich besser.
Ja.
Und deine These ist, dass er aber auch schlechter aussah. Dass er aber langweiliger ist.
Er war langweiliger aber er hat auch weniger investiert. Also er hat weniger gelernt. Das war einfach der sich nie anstrengen muss.
Okay.
Ja.
Das war jetzt.
Zartbitter Meinung.
Deine Meinung dazu. Ich wollte nochmal hier auch so ein Knöpfchen draufdrücken.
Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass da so ein bisschen
Neid mitschwingt?
Ja, so ein bisschen.
Nö, habe ich nicht.
Nee, ne? Also ich habe den auch eigentlich fast dafür gefeiert. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie missgünstig gesehen, ja.
The winner takes it all, Stefan. Mhm. Das ist dieses Prinzip.
Das Prinzip, ne?
Unter Männern besonders gilt.
Ja.
Obwohl dieses Prinzip ist irgendwie auch ein bisschen überholt.
Ja. Ja, doch, eigentlich schon.
Solidarität.
Jeder gewinnt und
Teilhabe. Ja, genau.
Ja, das ist die Regel. Jeder gewinnt und jeder verliert.
Das ist das Motto von Zart und Bitter.
Das Motto ist eigentlich zwei Schritte vor, einer zurück. Das passt schon so ein bisschen, finde ich.
Okay, finde ich auch gut. Ja. Ich unterstütze dieses
Motto. Wobei bei mir ist das Verhältnis ein bisschen umgekehrt. Ein Schritt nach vorne, zwei zurück.
Ja, okay.
Okay.
Sag mir mal gerade diesen Jingle, den du extra noch hier mir geliefert hast.
Mm.
Du denkst auch dran, wann du den einsetzt?
Ja, der kommt nach einem Song.
Ah, okay, alles klar. Gut.
Weiter mit den Männertypen oder
kurz? Ja, es geht auf. Sollen wir eine Songpause machen?
Nenn mir nochmal einen Männertypen. Wen hast du denn noch?
Ja, also wir machen keine Songpause, wir reden jetzt weiter.
Okay.
Ja, das war eine Frage.
Ja.
Okay. Dann mach mir doch mal bitte hier dieses Ding hier mal parat.
Okay.
Dieses,
das ist ein Icos. So,
nee, das dürfen wir nicht sagen. Das ist eine Marke, ist doch scheiße.
Ach so, das ist Werbung.
Ja.
Schneiden wir raus.
Nee, jetzt ist drin. Der autistische Talk.
Ja.
Autistische Talk.
Passt.
Der authentische Talk, wollte ich sagen.
Apropos Autismus, lass mal über. Nee, Quatsch.
Das ist mein Platz 3, der autistische.
nein,
hab ich nicht.
Komm,
ich
das
nicht.
Ist doch blöd.
Nein, gib mir doch mal dieses Zigaretten-Ding.
Ja, okay, auf jeden Fall.
Ich bin jetzt dran mit Platz 3.
Ja,
du hattest ja gerade den schönen, intelligenten, langweiligen Mann, den du neidvoll bewunderst, wie er auf der Party.
Weil ihm alles zufliegt.
Ja, wo du dich abstrampelst, gelingt ihm der Erfolg bei den Frauen. So, mein Platz 3 ist das komplette Gegenteil davon. Mein Platz 3 ist der Insel.
Ja. Ehrlich?
Ja.
Dann muss er erstmal erklären, was ein Insel überhaupt ist.
Ja, viele kennen das. Wir haben es auch schon mal erwähnt. Das sind gefährliche Männer, muss man dazu sagen. Das ist jetzt auch nicht lustig, weil Insel sind ja Gruppierungen, die sich dann auch online quasi verabreden, um ihr Inseldasein zu frönen. Die bezeichnen sich selber als Männer, die zu Unrecht im Zölibat leben müssen.
Insel heißt involuntary celibate.
Ja, also ja. Männer, die sich zu Unrecht
im Zölibat
befinden, laut ihrer Meinung, und die Frauen sollen es schuld sein. Und in ihrer Ansicht,
in ihrer Welt
ist die Frau auch den Männern untergeordnet, natürlich, und aber auch zugewiesen. Jeder Mann sollte mindestens eine Frau besitzen dürfen oder zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß nicht genau, wie die das sehen.
Das Recht auf Sex oder so.
Das Recht auf Sex, steht, und Fortpflanzung und alles.
Habe ich auch mal gelesen.
Ja. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Bewegung ist.
Ja, aber das hat zugenommen, das stimmt schon. Und es gibt tatsächlich auch, in Amerika ist die Bewegung schon ziemlich groß geworden. Ne,
ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Bewegung ist. Also die sind jetzt nicht organisiert. Aber das hat man ja von QAnon auch gesagt, dass die nicht organisiert sind. Und trotzdem, ich denke mal, es gibt auch ziemlich viele Incels, die Verschwörungstheorien und QAnon und sowas geil finden.
Ja.
Und ich will da auch gar nicht mehr zu sagen, weil ich lehne Incels natürlich ab.
Ja, aber nein, das ist hochinteressant.
Unangenehm, das ist mein Platz 3.
Ja, aber man muss dazu noch sagen, die haben so eine eigene Welt erschaffen und die haben auch so eigene Begriffe. Das habe ich nämlich auch mal gelesen. Die empfinden das als ungerecht, dass so 20% der Männer das sind wir eigentlich bei dem, also der Typ, den ich gerade eben...
Ja, das stimmt ja auch nicht, dass 20% der Männer sich alle Frauen aussuchen können.
Genau, aber das denken ja die, das denken die, die nennen die Chads.
Ja, die sind halt sehr, sehr eifersüchtig auf erfolgreiche, gut aussehende Männer.
Die Chads, und die finden die Chads blöd und sind eifersüchtig auf die. Und dann gibt's noch bei den Frauen heißen die...
Ja, das sind irgendwie die Brandys oder Jennys oder Sandys, keine Ahnung.
Nee, bei den Frauen heißen die Stacys.
Okay, also diese...
Die Stacys sind die super attraktiven. Mhm. Und dann gibt's die weniger attraktiven, die nennen die Beckys.
Okay.
Ja, habe ich auf Wikipedia gelesen.
Die wollen eine Becky haben, oder was?
Die wollen, ja, wenigstens eine Becky haben, aber die kriegen keine.
Okay.
Und deshalb sind die total sauer und die sind teilweise auch wirklich gefährlich, muss man sagen.
Also früher hat
es... Also bei dem Attentat von Toronto heißt es ja, dass der Typ, der das gemacht hat, ein bekennender Insel war.
Du sagst ja, das Attentat von Toronto. Ja. Muss da jetzt bei jedem was klingeln? Was für ein Attentat von Toronto?
Da, wo dieser komische Marathon war in Toronto, da wurde doch eine Bombe gezündet. Das war doch in Toronto, oder? Diese Bombe, die gezündet wurde bei diesem Marathon, nee, in Boston war das, glaube ich.
Ja, in Boston, am Boston Marathon wurde eine Bombe gezündet. Ja, oder weiß ich aber jetzt nicht, ob das...
Ach, ich habe keine Ahnung.
Jetzt nichts mit, es gab auf jeden Fall so ein, oder auch schon mehrere Anschläge, gerade so irgendwelche College-Shootings oder bei Universitäten, wo auch gezielt auf Frauen geschossen wurde, wo eindeutig klar ist, dass das, ich weiß nicht, Femizid oder Frauenhass, auch in Klammern Incel, Haltung, ganz... klar eine Rolle gespielt hat. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt das war, aber es gibt da ein, ist auch schon einige Jahre her, ein großes College-Shooting, was beispielhaft dafür war, dass das durch einen Insel durchgeführt wurde.
Es ist auf jeden Fall mega schräg, was die sich da ausgedacht haben. Da gibt es wohl auch so ein Bild, kennst du das? Das ist selber von dieser Insel-Community, wo die so...
Nee, kenne ich nicht.
Doch, das habe ich mir...
Nein, ich kenne es nicht.
Ja, ach so. Das ist so der Insel-Testosteron-Unterkiefer-Meme, nennen die das.
Meme.
Unterkiefer? Ja, da sagen die so, da beschreiben die so, wie viel Millimeter man am Kinn und an der Stirn haben muss, damit man kein Insel ist, sondern ein Chat wird. Da gibt's irgendwie so ein Bild, da vergleichen die beiden Typen. Und das kommt aus dieser Community. Also das ist total schräg, was die sich da irgendwie ausdenken und
also das
in was für einer komischen Welt die da stecken und was die sich da ausgemalt haben.
Also das Wichtigste, um vielleicht so ein Mann zu werden, den die gerne oder den die anstreben, da muss man erstmal das komplett ablegen und ablehnen, was ein Incel ausmacht. Also dieses Bild, dass eine Frau einem zugeteilt sein muss. als Mann.
Ja, es ist halt schon mal der erste Schritt dafür. Ne? Es ist vor allen Dingen total eindimensional, wie die denken. So, dass irgendwie eine bestimmte Anzahl von Typen alle Frauen kriegt und das ist ja alles totaler, das ist ja völlig eindimensional, wie die denken. Da spielen ja eine Million Faktoren eine Rolle. Aber eigentlich eher eine traurige Geschichte, ne? Finde ich
ja, das
sehr.
Auch absolut gefährlich. Ja. So, mein Platz 3 war das. Jetzt kommen wir zu deinem Platz 3. Aber du hast da auch schon viel dazu aufgeschrieben.
Ich hab keinen
Platz
mehr.
Hast du den da auch?
Ja, ich hatte ihn tatsächlich auch mehr. Ich wollte ihn aber gar nicht erwähnen, weil ich fand es eigentlich blöd. Aber
wie, du bist durch? Du hast keinen mehr?
Ich habe keinen mehr. Doch, ich habe noch einen. Und zwar, nee, alle Typen.
Das heißt schon die kleinen 5, die wir haben, ne?
Ja.
Und nicht die
man muss das ja nicht, man muss das ja nicht so genau nehmen. Was habe ich denn hier noch so stehen? Ach, der
Stefan, die bezahlen hier für unseren Podcast, da müssen wir auch diese Sachen liefern. Das Abo kostet 14,99 im Monat.
Ach, ich habe noch hier, doch, ich habe noch was. Der AfD-Veganer, der mit Restwärme kocht.
AfD-Veganer?
Ja, kenne ich auch. So Typen, die total...
Ach so, Hildmann, Attila Hildmann.
Ja, so ungefähr, natürlich. So ein bisschen in die Richtung. So Typen, die total vegan sind und mega umweltbewusst und total tierlieb. Und mit Restwärme kochen und dann
was
aber
heißt das mit Restwärme kochen?
Ja, so die machen die Pfanne schon aus und lassen dann noch mit der Restwärme, die in der Pfanne ist,
mache ich aber auch
das Gemüse kochen.
Macht das nicht jeder?
Puh, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich mache die mal aus und dann wird gegessen.
Ach so.
Ja.
Mach nochmal Feuer.
Aber
aus.
Sollte ich vielleicht mal, ja, genau, sollte ich vielleicht mal machen. Aber ich finde das irgendwie so ein Widerspruch, so fast schon. Ja, weiß ich nicht. Das ist so total bewusst einfach. Ja. Und das wirkt auf mich so sensibel, aber dann im selben Moment heißt es dann irgendwie so, ja, hier, wir Ausländer, Islamisierung und so. Also es passt irgendwie gar nicht so zusammen. Ich find's irgendwie schräg.
Also
den Typen kenne ich tatsächlich auch.
Also ist das so der frustrierte Wutbürger so ein bisschen?
Nee. Eher so der sensible, tierliebe, bewusst vegan essende
AfD-Wähler.
AfD-Wähler.
Okay.
Also politisch Rechte.
Okay, hätte ich jetzt
schräg.
So
passt irgendwie gar nicht zusammen, finde ich.
Gut.
Ja.
Kommen wir zu meinem Platz 2.
Apropos, was? Veganer ist auch noch so ein Typ, der extreme Veganer. Da weiß ich so eine ganz kleine, kann ich so eine ganz kleine Anekdote zu erzählen, aber das war jetzt wirklich nur ein Veganer, der mit dem ich mal in den Bergen wandern war und mit noch einem zweiten.
Ja.
Und dann waren wir wirklich so schon so wildnismäßig unterwegs. Also wir waren wirklich, sind tief in die Berge gewandert und waren auf Routen unterwegs, wo es keine Zivilisation mehr gab und auch keine Unterkünfte mehr. Und einer hatte so einen Notschlüssel, das ist so ein Alpen-Notschlüssel, den kann man, wenn man
mir bekannt vor, die Geschichte.
Ja, aber die Geschichte geht ein bisschen anders. Das ist, ich will auf eine andere Sache hinaus. Und wir waren wirklich 2 Tage unterwegs und kamen in so eine Notunterkunft und hatten uns Risotto mitgenommen. Zum Essen. Und
fertiges Risotto?
Nee, das mussten wir dann kochen. Da. So. Also da konnten wir so Holz, so einen Holzherd anmachen.
Praktisches Gericht für so eine Hütte, ein Risotto.
Ja, das kann man super transportieren und ist nahrhaft. Und dann haben wir da oben Risotto.
Habt ihr auch getrocknete Steinpilz und Sellerie und Zwiebeln dabei gehabt?
Nee, das so extrem nicht. Aber wir hatten.
Was war denn das dann für ein Risotto, bitte?
Ja, das ist keine Ahnung. Das war halt irgendwie dieser Risotto-Reis und den muss man ja nur so ein bisschen... ich glaube mit Sahne oder und Wasser und Brühe ankochen und mehr braucht man nicht. Und dann hatte aber der Nicht-Veganer aus Versehen, hat er nicht dran gedacht, hat er so ein bisschen Parmesan darüber gerieben und das so eingerührt. Und der Veganer wiederum hat das mitbekommen und ist total ausgerastet und meinte so, ey, das ist doch ein tierisches Produkt, das kann ich nicht essen. Und das tat ihm natürlich total leid und dann dachte er, ja, tut mir leid, habe ich nicht dran gedacht, aber komm, ist egal. Und dann hat er geweigert, sich das zu essen und dann mussten wir noch weitere 2 Tage wieder zurückwandern und er hatte dann 4 Tage nichts gegessen, weil er sich geweigert hat, was zu essen, wo Parmesan drin war. Und wir haben den am
Parmesan,
Ende Parmesan
Stefan.
Drin war und am Ende haben wir den halb ausgehungert. Das war schon echt grenzwertig. Wir hatten überlegt, ins Krankenhaus zu gehen, weil der so ausgehungert war, wirklich. Weil der sich geweigert hat, dieses Gericht zu essen mit Parmesan. Das ist schon echt ein überzeugter Veganer, würde ich sagen. Also ich hatte schon fast so ein bisschen Respekt.
Und der hat AfD gewählt, oder was?
Nein, der hatte mit AfD nichts mehr.
Okay.
Aber das war jetzt nur ein Veganer.
Gut.
Ja.
Dein
das war's.
Männlicher mehr, Typus?
Mehr habe ich nicht.
Gut.
Ach so, doch, ich habe noch den hast
ja,
du aber auch
bin,
schon.
Ich bin jetzt erstmal mit meinem Platz 2 dran.
Ja. Okay.
Okay. Bei mir auf Platz 2 ist, also das heißt, das sind ja nicht nur welche, die ich komisch finde, wie zum Beispiel den Achtsamen, sondern hier in meinen Männertypen sind natürlich auch bewundernswerte. Ne? Und das ist zum Beispiel mein Platz 2, das ist der Künstler.
Ja.
Und die höchste Form des Künstlers ist ja der Lebenskünstler.
Mhm.
Und die haben ja so ein Verständnis für Schönheit. Das müssen jetzt nicht unbedingt Männer sein, aber wir reden ja jetzt hier über Männer. Aber ich sehe da vor meinem inneren Auge so einen Mann mit Brille, mit ein bisschen unordentlichen Klamotten und ein unordentlicher Bart, der selber Künstler ist, weil ihm sein eigenes Aussehen ist ihm auch nicht so wichtig, weil er das, was er erschafft, das ist halt das, was ihn bewegt, und er kann sich halt auch emotional viel besser damit ausdrücken mit diesem künstlerischen Werk.
Mhm.
Und das finde ich sehr interessant und sehr gut und hat halt etwas Echtes.
Also so, ich glaube, ich weiß, was du faszinierend findest. Dieses, man ist so überzeugt von dem, was man tut, ne? Dass man sich nicht so stark an anderen Werten orientiert und sich so,
so nach
anderen verbiegt. Sondern
diesem
so,
Künstler wäre das so total egal gewesen, dass dieser eine Typ da, der gut aussieht und intelligent ist, da Frauen abgreift.
Ja.
Der ruht in sich selber und hat von sich selber Selbstbewusstsein, oder er ist sich seines selbst bewusst.
Ich glaube aber, das ist ein totales Klischee. Ich glaube auch.
Wir reden hier nur über Klischees.
Ja, so, okay. Ja. Weil ich glaube auch, die meisten Künstler sind genauso wie jeder andere. Und man denkt immer, dann das wird alles immer so herosiert.
Und
aber ich glaube.
Ein Zitat ist mir da auch noch in Erinnerung geblieben aus dem Film Werk ohne Autor.
Ja.
Film, den ich sehr gut finde. Und den auch viele sehr gut finden. Und da ist ja diese Figur, die Joseph Beuys darstellen soll, als Mentor von den jungen Künstlern. Und der sagt, wenn die Künstler nicht vollkommen frei sind, wird es niemand sein. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich mir gedacht habe, ja stimmt, indem die komplett frei denken können, nehmen die auch ein Stück weit Last von den anderen Leuten. Und indem man sich die Kunst angucken kann, macht man sich frei und lässt sich einfach diese auf diese Kunst ein. Und das finde ich angenehm.
Oder andersrum gedacht, wenn es die Künstler nicht geben würde, würde irgendwas fehlen, finde ich.
Ja, das stimmt.
Weil die wirklich das schon immer so die Freiheit ausloten.
Ja.
Und die Grenzen ausloten, was möglich ist.
Revoluzzer.
Und das geht halt auch nur, wenn man sich so von diesen materiellen Zwängen ein Stück weit zumindest befreit.
Ja.
Das stimmt. Aber Joseph Beuys, ich habe den Film übrigens auch gesehen und fand den auch super gut.
Mhm.
Ist ja auch von diesem Donnersmarck gedreht. Das ist dieser von Donnersmarck. Der hat so eine krasse, so eine Lockenfriese und ist so 2,10 Meter oder so. Ne?
Reduzierst du den jetzt auf seine
Frisur? Aber der ist mir einfach aufgefallen, weil der bleibt so hängen, so optisch.
Ja.
Ist ein krasser Typ, wenn der immer so mit seinen Schauspielern sich so ablichten lässt bei irgendeiner Filmpräsentation, ist der einfach immer so 3 Köpfe größer und hat so eine mega krasse Lockenmitte.
Hat aber auch schon schlechte Filme gemacht.
Fand ich auch.
Richtige Reinfälle.
Total.
The Tourist mit Johnny Depp.
Absoluter Müll. Auch so langweilig, ne?
Ich habe ihn gar nicht gesehen.
Aber davor hat er einen gemacht, der war total gut.
Das Leben der anderen.
Stimmt, das war ja sein Durchbruch.
Oscar prämiert.
Ja. Und das ist irgendwie so ein Adelstyp, der dann Film gemacht hat. Der ist Regisseur.
Ich weiß nicht, ob er ein Adeliger
ist. Doch, der
ist.
Kommt aus einer Adelsfamilie.
Gut.
Und das, aber ist auch egal. Ja, ich finde das immer interessant. Aber ich habe diesen Film auch gesehen und der Joseph Beuys, der auch ziemlich geil gespielt wird, finde ich.
Ja.
Ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler das ist, aber der spielt ihn schon ziemlich geil. Der ist wirklich so ein, also ich glaube, viele Leute machen so einen auf Künstler oder so.
Aha.
Oder viele Leute sind auch Künstler und könnten genauso gut Apotheker sein. Das gibt's wirklich. Also ich war ja mal lange in so einer Kunstszene unterwegs.
Ja.
Ne? Ich habe ja auch selber mal Kunst studiert.
Mhm.
Und
wie lange?
Ein Jahr.
Ja.
In so einer Kunstschule in London. Und
London?
In London, ja.
Sagst du London oder?
London.
Oder London.
Ach, London, ganz normal.
Kannst du das nochmal anders sagen?
In London.
Ja, finde ich gut.
Okay, wolltest du das jetzt unbedingt hören?
Ja.
Okay. Und ich war sehr viel mit diesen Künstlern unterwegs und da gibt es total unterschiedliche. Und die meisten sind eigentlich stinknormal. Die wollen Erfolg haben, die wollen Party machen, viele haben auch Bock auf Kohle und so. Also so, so extrem ist das gar nicht mit diesem, oh, ich muss hungern, sonst mache ich keine geile Kunst. Ich muss einfach auf meiner abgerockten Matratze liegen und so. Das ist Quatsch. Aber es gibt so ein paar, die sind wirklich so. Und ja. Ich glaube, der Josef Beuys, das war echt einer. Der war irgendwie, der ist so komplett seinen eigenen Weg gegangen und ist so ein richtiger Künstlertyp gewesen. Das glaube ich schon.
Aber der hat sich auch
in diesem Film.
Aber sein Lebenslauf hat er sich ja schon auch so ein bisschen ausgedacht.
Das ist nicht ganz geklärt.
Ja, weil es also nicht ganz geklärt ist, liegt es nahe, dass es vielleicht auch ein bisschen ausgedacht
ist. Ich weiß, ne? Was du meinst, der hat ja immer Hut getragen, ne? Der hat ja immer so einen Hut an.
Ja.
Und keiner weiß, wie es unter seinem Kopf aussah. Und entweder der war eitel und hatte eine Glatze und hat einen Hut getragen oder er hatte einfach Bock auf den Hut oder was auch immer. Aber andere sagen auch, der hatte eine krasse Verletzung und wollte die nicht zeigen, weil der war ja im Zweiten Weltkrieg, war der ja irgendwie so ein Pilot von einem Jagdflugzeug, glaube ich. Und der ist dann irgendwie in Tschechien oder irgendwo im Osten abgestürzt.
Auf der Krim.
Genau. Und da sagt er, ob das jetzt stimmt, weiß man nicht so richtig. Aber ich glaube, das stimmt, habe ich jedenfalls
mal. Ich glaube nicht, dass es stimmt.
Meinst du nicht, das stimmt? Nee. Der wäre dann irgendwie da abgestürzt und der halb tot in seinem Flugzeugwrack hätte der gelegen. Und dann wären so einheimische Mururen oder so gekommen.
Tataren. Was sind Mururen?
Keine Ahnung, habe ich jetzt.
Einheimische Muränen.
Und,
haben ihn so gesund gepflegt.
So Krim-Tataren.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Genau. So Krim-Tataren. Die haben doch immer so Pluderhosen. Ne?
Weiß ich
ja,
nicht.
Ja, das sind so Krim-Tataren. Und die haben
klingt wie ein Brotaufstrich.
Und Tatar meinst du?
Ja.
Und und die hätten den dann da rausgeholt aus diesem Wrack und der wäre halb tot gewesen. Dann hätten die den so in so Fett gelegt. Und in diesem Fett hätte der dann wieder...
Die haben den in Filz gelegt.
Nee, in Fett.
Sie haben seine Wunden mit Fett behandelt, aber haben ihn in Filz eingepackt, um ihn zu wärmen.
Okay,
so.
Dann so. Ja. Und deshalb hat er überlebt. Und deshalb hat er dann nachher auch immer so Fett-Kunstwerke gemacht. Es gibt ja die berühmte Fettecke, ne? Das ist diese Fettecke, die so im Museum lag, in so einer Badewanne. Und dann, das kennst du die Story, ne?
Nicht unbedingt.
Und dann kam so eine Putzfrau und die Badewanne geschrubbt.
Ach so.
Und hat dieses 1-Million-Euro Kunstwerk zerstört. Von Josef Beuys.
Ja. Das ist blöd.
Ja. Und deshalb hat er auch immer so mit so Fett so Kunst gemacht. Und ich glaube ja, die Story stimmt. Oder meinst du, der hat sich das nur so zurechtgelegt als PR-Gag?
Nicht als PR-Gag, aber als Teil von seiner Identität, nach der er gesucht hat. Aber ich merke schon, ich habe da einen Nerv getroffen mit dem Künstler. Das spricht dich sehr an.
Ja, ich war ja selber mal Künstler.
Ja, du bist es eigentlich immer noch.
Ich bin ja noch so ein
jetzt gerade im Moment bist du Künstler.
Ja, es ist ja so leicht, so ein bisschen Kunst, was wir hier auch machen. Soll ich zumindest sagen.
Ein bisschen Kleinkunst, ja. Mhm. Ich habe noch einen Platz 1.
Ja.
Geht auch ein bisschen in die Richtung, wie du auch schon mal hattest.
Ja.
Du hattest Junggeselle, aber das ist Ballermann. Ich sehe das ein bisschen anders. Bei mir ist auf Platz 1 ist der einsame Wolf. Der Mann, der durch die Welt zieht, durch die Einsamkeit, auf der Suche nach sich selbst. Und ich habe mir da noch zu aufgeschrieben, dass das Jon Schnee von Game of Thrones ist für mich dieser einsame Wolf. Er hat ja selber auch einen Wolf und sein Familienwappen ist der Wolf. Und ja, auf der Suche nach seiner Identität, nach seiner Rolle, nach dem, was er im Leben tun will, schließt sich dann der Nachtwache an, weil er dazu gezwungen wird, aber macht dann da das Beste daraus. Ja.
Und okay, ist ja rein fiktiv. Gibt es aber auch in Wirklichkeit den einsamen Wolf.
Den einsamen Wolf gibt es an jeder Ecke. Ja. Viele Männer bezeichnen sich so.
Ja, ich kenne ja sogar Leute, die haben ihre Familien verlassen, weil sie gesagt haben, ich bin ein Typ, der einsam sein will. Kenne ich auch.
Okay.
Ja, gibt's. Und ich kenne auch Leute, ich habe einen Bekannten, der hat komplett seinen Job geschmissen.
Ja.
Hat seine Wohnung gekündigt, sich ein Auto gekauft und hat alles, was er besessen hat, weggeschmissen oder verschenkt und hat nur noch ein paar Bücher und einen Schlafsack, ja, das war's, und ein paar Klamotten in sein Auto gepackt und ist damit ein paar Monate durch Südfrankreich gefahren und hat da ein Buch geschrieben.
Und hat alles, was er besitzt, verschenkt. Oder weggeworfen?
Ja, verschenkt oder weggeworfen. Und hatte nur noch dieses Auto mit dem, was da drin war.
Und wovon hat er sich ernährt? hat im Auto gelebt und hat Gras gegessen oder was?
Der hatte so ein paar Euro übrig und davon hat er monatelang gelebt. Der hatte ja keine Kosten. Und nur das Auto.
Und dann?
Dann hat er ein Buch geschrieben. Und dieses Buch würde ich auch jetzt gerne nennen, weil wir gerade drüber reden, aber mir fällt der Titel nicht an. Da muss ich dann nachher nochmal drüber reden.
Das kommt in die Shownotes rein.
Also ich kann auf jeden Fall den Titel, den Autor sagen, der heißt Benedikt Kaiser.
Okay.
Kann man sogar, glaube ich, googeln. Uns von Zart und Bitter ist später aufgefallen, dass es einen Autor der neuen Rechten gibt mit dem gleichen Namen. Den meinen wir natürlich nicht. Beachtet auch bitte unsere Shownotes. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Und das Buch geht über Meditation. Er hat viel meditiert und war komplett monatelang allein unterwegs, hat wahnsinnig viel meditiert und dieses Buch geschrieben.
Und wovon
lebt er
jetzt? Und
das Buch ist sehr gut. Das Buch ist sehr gut. Und
lebt er immer noch in seinem Auto? In
ja, nee, der hat mittlerweile eine Wohnung und so und lebt ganz spartanisch und schreibt immer noch.
Okay.
Also es ist eigentlich ein gutes Buch. Also der Typ heißt Benedikt Kaiser. Kann man googeln und freut sich bestimmt, wenn einer dieses Buch bestellt. Und genau, der Alzheimer Wolf. Ja. Wollte ich nur mal was zu sagen.
Und wenn ich da an John Schnee denke, wie er da auf seiner Mauer steht,
ja,
die das Reich beschützen soll vor den Gefahren, mit seinem schwarzen Mantel, mit seinem Schwert und seinen Gefolgsleuten, so eine eingeschworene Bruderschaft, die sich dafür, die quasi ein Eid abgelegt haben, um hier das Reich der Menschen zu beschützen vor den Gefahren, dann ist das auch so ein Bild, was viele Männer so schwärmen lässt. So ein romantisiertes, idealisiertes Bild des Beschützers.
Ich glaube auch, dass in jedem Mann so ein Typ steckt, oder? Oder fast in jedem Mann.
Auch in uns?
Absolut.
Ja?
Also ich würde von mir behaupten, ja.
Okay.
Also ich bin wahnsinnig gern alleine.
Ja.
Unglaublich gern alleine.
Aber beschützt du auch das Reich vor den Gefahren der...
Ja, das ist jetzt so übertrieben. Ja. Aber einfach, ich glaube, dass viele Männer die Einsamkeit suchen.
Gut, mein Platz 1, der einsame Mann.
Warte, darf ich noch kurz dazwischen den Typen einfügen?
Hast du jetzt doch noch einen gefunden?
Ja, ich habe doch noch einen gefunden.
Okay.
Ja. Und zwar der Kneipentyp.
Ah.
Der Typ, der immer in der Kneipe hockt.
Auch eine Art einsamer Wolf.
Ja, nee. Geselligkeit. Kneipe mit seinen Jungs immer in der Kneipe.
Das ist doch der Typ, der auf Junggesellen feiern geht.
Nee, ganz anders.
Der Kneipentyp, der redet doch nicht und sitzt da rum und will von keinem was wissen.
Der Kneipentyp ist natürlich auch ein starkes Alkoholproblem.
Im Gegensatz zu diesem Junggesellen-Ballermann-Typen?
Ja. Ja, anders. Es ist eher so, der sucht so immer dieselbe Kneipe auf. Also der reist nicht irgendwo hin und legt sich an den Strand. Der geht wirklich nur so in die Kneipe. Und wenn die so reden, hört man schon so mit so einer belegten Stimme. Du weißt ja, wie so ein typischer Kneipentyp.
Ja,
und ich habe den nur hier reingeschrieben, weil ich zufälligerweise jetzt gestern in so einen Film reingeschaltet habe.
Ja.
Wo einfach so, weil ich dachte, ja, habe ich mal in den Titel gehört, habe ich reingeschaltet. Und genau da kommt dieser Typ drin vor, und zwar heißt der Film Der goldene Handschuh, schon mal gehört?
Ja, klar.
Über so einen Typen, der, glaube ich, in Hamburg auf der Reeperbahn mal Frauen umgebracht hat. Und dieser Film spielt zu 50% nur in so einer Kneipe. Und da hängen...
Die Kneipe heißt Der goldene Handschuh.
Genau, Der goldene Handschuh. Und da hängen diese typischen Kneipentypen ab. Mhm. Also wer wissen will, was ich meine mit diesen typischen Kneipentypen, sollte ich mal Der goldene Handschuh angucken. Und dann weiß er, was ich meine.
Da kannst du aber auch andere Filme angucken, wenn du den... Ja. Weil der ist schon sehr brutal und sehr
blutig. So, ja, aber auch fast schon so Helge Schneider-mäßig. So total schräg und voll. Okay. So, also könnte auch so fast schon so eine Art Helge Schneider-Film sein mit Brutalität.
Ja, das ist der zweite Filmtipp für heute.
Ja, so. Naja, kein Tipp, Moment. Der ist schon ein bisschen anstrengend, der Film. Also ein richtiger Tipp ist es nicht.
Okay.
Ja.
Dann eher so eine Warnung.
Ja.
So, das waren
Kunst,
jetzt...
Kunst, ist Kunst, der Film ist Kunst.
Das war jetzt unsere Rubrik.
Moment, ich habe noch einen Typen.
Wieso hast du denn jetzt noch einen Typen? Du hast eben schon gesagt, dass du fertig bist.
Nein, aber jetzt fällt mir ein, ich habe doch noch einen, und zwar einen ganz wichtigen.
Dann hätte ich das doch anders hier aufbereiten können. Dann hätte ich ja...
Und zwar habe ich noch, ganz wichtig...
Den Jurist.
Wollte ich noch drüber reden.
Ja.
Der Wutbürger und Eifersüchtige. Oder nee, sagen wir mal eher der Eifersüchtige. Mhm. Und das ist so für mich total fremd. Also ich bin sehr uneifersüchtig. Das hat, damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwie, dass mir die Frauen egal sind, mit denen ich zusammen bin. Ich bin einfach vom Typ her uneifersüchtig. Ja.
Ja.
Und genau das Gegenteil habe ich mal erlebt. Kennst du so Typen, wo du, ja, ich weiß nicht, so, wo du nur deren Freundin anguckst und dann wollen die sich schon mit der schlagen, prügeln?
Das dir? Heißt,
ja, das habe ich mir selber mal erlebt, dass so Typen ankommen und die sagen, ey, du hast meine Freundin angeguckt.
Ja.
Und das finde ich so extrem.
Gibt es bestimmt, aber ich kenne es nicht.
Also ich habe das selber mal erlebt. Ja. Und ich finde, man erkennt das auch, wenn man so manchmal an so Paaren vorbeiläuft, dann sieht man so richtig, wie der Typ darauf achtet, dass du nicht seine Partnerin anguckst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt so manche Typen. Und da merkt man so richtig, boah, das ist krasser Eifersucht. Das ist ja krass.
Habe ich das noch nie erlebt?
Habe ich schon mehrmals erlebt.
Ja.
Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil, also wenn jetzt einer meine Freundin anguckt, ja, und auch wenn er jetzt, sagen wir mal, so anguckt nach dem Motto, oh, interessiert mich, dann finde ich das auch eher eine Bestätigung, dass ich sage, ach, guck mal,
also ich glaub,
andere Leute finden meine Freundin auch irgendwie toll.
Also ich glaube, es gibt keine Beziehung, die gesund ist und lange hält und glücklich ist, wo einer, sagen wir mal, in dem Fall der Mann, so eifersüchtig ist, dass der schon den Streit sucht, wenn einer die Frau anguckt, was ist doch an Lächerlichkeit,
ja,
nicht zu überbieten.
Also das geht, glaube ich, auch schon in Richtung Psychostörung, würde ich sagen.
Da denke ich direkt an solche Männer, die ihre Frau überwachen. Es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die haben so eine Spionagesoftware auf ihrem Handy von ihrem Lebensgefährten drauf installiert. Entweder haben die von dem ein Handy vielleicht sogar geschenkt bekommen. Du kannst im Internet Handys kaufen, wo das schon vorinstalliert ist. Du kannst auch sonstige Software runterladen, um ein Handy dann quasi mit so einem Trojaner zu versehen. Und dann hast du halt die App und siehst halt alles, was geschrieben wird, was an Bildern verschickt wird, siehst du Kontakte etc. Ist quasi Spionagesoftware für fremde Handys. Und ganz viele Frauen haben das auf ihren Handys drauf. Wenn Frauen unter...
Also ungewollt, die wissen das gar nicht.
Natürlich ungewollt.
Und du meinst wirklich, das gibt's?
Natürlich gibt es das.
Ehrlich?
Ich meine das nicht so, das ist so. Frauen, die in Frauenhäuser gehen, da heißt es als erstes, wir checken das Handy und das wird entfernt. Da gibt es Leute, die sich damit auskennen oder du brauchst ein anderes Handy, weil diese diesen Zwang zur Überwachung,
ja,
ist bei Männern stark ausgeprägt.
Ja, eher bei Männern als bei Frauen, das glaube ich auch.
Ja.
Ich kannte auch tatsächlich mal eine, die hatte einen Freund, der war so extrem eifersüchtig, dass die irgendwann gesagt hat, ey, du gehst jetzt mal zum Psychologen und lässt dich behandeln.
Ja.
Du musst dieses Problem mal ansprechen, sonst mache ich mit dir Schluss. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Entweder der ist da hingegangen oder es hat nichts gebracht oder so. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwann Schluss gemacht, weil sie gesagt hat, das geht nicht mehr, das ist
ja
zu krass.
Ja. So, das waren jetzt...
Zart und bitter. Präsentiert die kleinen Fünf.
Das sind übrigens Backenhörnchen, die da, ja, im Hintergrund. Wir sind diese beiden Backenhörnchen.
Mhm.
So, jetzt mach bitte deinen Song.
Und zwar habe ich neulich nochmal in den Song Teenage Dirtbag reingehört. Kennst du den?
Von Wheatus.
Von Wheatus.
Natürlich kenne ich den.
Ja,
kennt doch jeder.
Ja, ich kann mir vorstellen, du findest ihn nicht gut. Ich sag mal, ich finde...
Mittel.
Ich finde, damals, als er rauskam, hat er mich total gepackt. Weil es einfach so dieses geile amerikanische Gefühl verkörpert, irgendwie auf so einer Highschool zu sein und dieses ganze, yeah, ich bin in einer Frau verknallt und die nicht in mich oder die doch in mich und so. Und zwar, es geht ja in dem Song irgendwie darum, so Teenage Dirtbag, wir sind einfach nur so Teenage-Würstchen. Ne? Und
wir haben gerade starke Hintergrundgeräusche, hörst du das?
Ah.
So eine Art Sturm.
So eine Art Sturm, ja.
Sturm und Hagel. Hagel, es ist wirklich Hagel. Siehst du das? Tut mir leid, dass ich unterbreche, aber das ist der Hammer. Guck mal, hör mal.
Ja.
Guck, und solange der Kater sich noch nicht verzieht unter das Bett, kann es nicht so schlimm sein. Aber er guckt schon ganz schön darüber, ne?
Ich graule ihn mal kurz. Ist nicht schlimm. Nur ein bisschen Graupelhagel. Ja. Putzi, putzi.
So, also Wheatus, Teenage Dirtbag. Warum bedeutet dir dieser Song
Der
so viel?
Song bedeutet mir nicht besonders viel, aber ich wollte nur kurz darüber reden, weil ich habe neulich nochmal reingehört und habe jahrelang gedacht, den Song gibt's ja schon seit 20 Jahren.
Ja.
Und er singt ja den Song und ich fand ihn damals eigentlich ganz cool, finde ihn eigentlich sogar heute noch ganz cool. Und es gibt ja diesen Part in der Mitte,
I've got two tickets to
genau,
Iron Maiden.
Genau, da singt so eine Frau, I've got two tickets to Iron Maiden.
Das hat mich immer total aufgeregt bei diesem Song.
Come with me Friday, maybe I'm just a teenage bird, baby.
Das hat mich so aufgeregt bei diesem Song, ja, dass das so ein College-Lully-Song ist und die Iron Maiden erwähnen und zu einem Konzert von Iron Maiden gehen wollen. Da frage ich mich, warum ist denn der Song nicht härter, wenn ich schon Bock auf ein Konzert von Maiden habe?
Das passt irgendwie überhaupt nicht, ne? Nee. Stimmt, darüber habe ich mir auch neulich Gedanken gemacht. Das ist wie so eine Iron Maiden, ey. So ein Typ und so eine Frau gehen ja nicht aufs Iron Maiden-Konzert. Nee. Aber weiß ich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
Hat sich gereimt vielleicht.
Ja, denke ich auch. Iron Maiden, baby.
Don't say maybe.
Auf jeden Fall, dieser Song, auch in dem Video singt das ja diese Frau, diese Schauspielerin, die heißt, ich habe mir so den
von American Beauty.
Ja, Mena Suvari heißt sie. Ja. Das ist so ein Model. Die hat auch in American Beauty gespielt. Und die singt das so ganz lieblich und sieht total süß aus. Und irgendwann habe ich mir überlegt so, oder ich habe das dann angeguckt und dachte so, ey, die singt das doch gar nicht. Die macht doch nur die Mundbewegungen. Und dann habe ich das mal genauer.
Wie bei Meatloaf.
Ja, und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt. Und irgendwann habe ich gerafft, ja gut, das singt dann halt eine andere Frau, ne? Aber das ist gar nicht so.
Wie bei Meatloaf, Stefan.
Diesen Part singt auch der Typ.
Ach, auch der Typ?
Ja.
Okay.
Und das wusste ich gar nicht. Der singt das so krass hoch, dass sich das anhört wie eine Frauenstimme. Und das habe ich 20 Jahre gedacht, das singt eine Frau, diesen Part in dem Song. Und jetzt, erst seit 3 Tagen weiß ich.
Und wie hast du es rausgefunden?
Indem ich eine andere Version geguckt habe, wo er live in einem Konzert spielt. Und dann jubeln die alle so, und jetzt sing den Part, und jetzt sing. Und der so, yeah, you want me to sing this part now, yeah, yeah. Und dann räuspert der sich so. Und dann geht der so voll hoch mit der Stimme. Und dann dachte ich so, ey, krass, der singt ja so wie in dem Video. Und dann ist mir aufgefallen, also dann hatte ich so die Erleuchtung, ah, krass.
Okay. Ja, aber dass der das live selber singt, ist ja klar.
Ja, aber das hörte sich genauso an wie in dem Video. Und dann dachte ich so, krass, der singt ja echt diesen Part. Und der geht so hoch mit der Stimme, dass sich das anhört wie eine Frau. Und das fand ich schon echt krass.
Ich glaube, ich habe mich nie gefragt, ob das die Frau singt oder nicht.
Ja, nee, dass die das nicht singt, war mir schon klar, weil das war eine Schauspielerin. Aber ich dachte immer, es singt eine Frau. Aber es singt auch er. Und das fand ich echt krass. Das hat mich voll umgehauen.
Okay.
Wie man so hoch mit der Stimme kommen kann. Und deshalb hören wir jetzt nochmal den Song rein. Und dann kannst du dir das nochmal ganz genau anhören.
Bevor wir den Song machen, dann möchte ich noch kurz, weil ich habe es jetzt zweimal versucht, mit der Brechstange reinzukriegen.
Ja.
Es ist mir nicht gelungen. Meatloaf. Ja. Das Lied von ihm, I Would Do Everything for Love, kennt man ja von Anfang der 90er, müsste so von 1991 sein, sein Smash-Hit, Bad Out of Hell, das Album, und da gibt es ja auch ein Video, wo so eine sehr verführerische Frau diesen Part von ihm spielt, aber sie spielt das halt nur, singen tut das eine ganz andere, die nicht so gut für das Video gepasst hätte, optisch.
Ja.
Ist auch schon frech, sag ich mal so. Ja, aber jetzt.
Ja, wahrscheinlich aus, weil er denkt, da verkauft sich besser das Video, oder?
Ja, übrigens, das Video gedreht, oder der Regisseur von dem Video, Michael Bay, der auch Armageddon und Transformers gemacht hat.
Der schlechteste Regisseur aller Zeiten.
Wenn man sich das Video nochmal anguckt, dann weiß man auch, warum. Da kommt als erstes irgendwie so Meatloaf auf einer Harley durch so einen Feuerring gesprungen oder irgendwie
mega
sowas.
Mega peinlich, oder?
Mega peinlich. Aber das Lied, großartig. Aber,
ja, finde ich auch.
Aber jetzt kommt...
Und auch Meatloaf, großartig, oder?
Ja, weiß ich nicht. No.
Warum heißt er eigentlich Meatloaf?
Weil er sich so genannt hat.
Fleischliebe, was soll das?
Nee, das heißt ja Hackbraten.
Echt?
Loaf. L-O-A-F.
Ach so. Ja.
Wieder was du gelernt hast.
Wahnsinn, was man hier alles bei dir lernt.
Ja.
Wieso nennt denn der sich Hackbraten?
Weil er den vielleicht gern gegessen hat.
Wieso nennt er sich Hackbraten und redet und
weil er aussieht wie ein menschlicher,
singt über Liebe.
Weil er aussieht wie ein menschlicher Hackbraten.
Deshalb nennt er sich Hackbraten.
Vielleicht ist das ironisch von ihm gemeint.
Ja, keine Ahnung. Ja.
Wie würdest du dich nennen als Künstler?
Weiß ich nicht.
Als Musiker. Lauch.
Nee.
Lauchauflauf.
Schnitzel, Pommes. Schniepuppi.
Okay.
Schnitzel, Pilze, Pommes. Schniepuppi.
Hast du gut hingekriegt. Ja. Ich mache jetzt diesen Song hier rein. Bis gleich.
Zart und bitter.
Finde ich krass.
Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
Finde ich heftig.
Zwei Männer, denen Harmonie über alles geht.
Ich mag dein süßes Kichern und auf der anderen Seite deine Verletzlichkeit.
Stefan und Micha.
Seit Tag 1 fasziniert mich dein strahlendes Lächeln und dass du mir gegenüber immer ehrlich bist.
Zart und bitter.
Möchtest du diese Rose annehmen?
Bin ich da nicht zu klein noch für?
Der Talk wird auch Ihnen auf der Zunge zergehen.
Ich finde es unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Sprachlos.
Okay, jetzt weiß ich auch, was du die letzten Tage getrieben hast, wo ich dich nicht erreichen konnte. Du hast hier einen neuen Jingle zusammengeschustert, den du irgendwie dir von RTL rauskopiert hast oder so. Kann das sein?
Du hast das schon sehr richtig erkannt. Der Bachelor war das. Der Bachelor.
Passt für unsere Sendung ganz gut, aber über den weiß ich nichts zu sagen und ich möchte euch über den nichts sagen.
Ich könnte sehr viel über den Bachelor reden. Oh. Ich glaube, das würden viele Hörer total interessant finden.
Dann nur zu.
Was über den Bachelor?
Dann tu es.
Nee, mir fällt da ehrlich gesagt nicht viel ein.
Du hast doch gerade gesagt, du könntest sehr viel über den reden.
Ja, weiß ich nicht, aber das geht nur in einem Zwiegespräch.
Und schon wieder zusammengefallen.
Ja, zusammengesackt.
So. Weißt du, von welcher Sendung, Bachelor ist ja auch eine Sendung, und welche Sendung ja. ich mir extra aufgeschrieben habe hierfür, eine Sendung aus den 90ern, die auf Sat 1 lief,
ja.
moderiert von Per Augustinski, in Overath ist er gestorben übrigens, nicht weit weg von hier. Die Sendung wurde erfunden von Frank Elstner.
Ja.
Und die Sendung heißt?
Keine Ahnung.
Hieß Mann oh Mann.
Kenne ich nicht.
Schon mal davon gehört.
Ja, schon mal von gehört.
Von
ja.
der Sendung Mann, oh Mann.
Du kennst das, sag mal, wie viel hast du eigentlich in den 80ern geglotzt?
Ja, das war in den 90er
Jahren. Oder in den 90ern, du kennst jede Sendung aus der Zeit.
Nö, ich kannte sie nicht gut. Die kamen ja. 14-tägig, glaube ich, irgendwie samstags im Vorabendprogramm oder so.
Ja.
Und war auch wirklich nicht gut. Zählt aber zu den erfolgreichsten Sendungen aus Deutschland in den 90ern, weil die war nämlich ein Exportschlager. Ganz viele ausländische Sender haben diese Lizenz gekauft, um quasi das Produkt bei denen auch zu machen. Und bei Mann oh Mann ging es darum, dass in einer bestimmten Stadt, die ist halt so getourt, diese Sendung Mann oh Mann, in einer bestimmten Stadt haben sich so 10 bis 20 Männer einem weiblichen Publikum gestellt und sollten dann so Aufgaben erledigen. Mhm. Ne? Teilweise dann auch leicht bekleidet in so Badehose oder so. Billige Aufgaben wie tanze hier unter der Limbo-Stange oder ein paar Fragen beantworten oder Fragen aus dem Publikum, so zweideutige Fragen, mit einer schlagfertigen Antwort versehen, die natürlich alle vorher bekannt waren. Das war ja bei Herzblatt auch so, wo übrigens mal Kai Pflaume war bei Herzblatt.
Ja.
Kennst du noch die Moderatoren von Herzblatt übrigens?
Nee.
Das war Rudi Carell hat damit angefangen. Dann, ja. Wie heißt dieser österreichische Typ? Egal.
DJ Ötzi.
Nah dran, aber er war es nicht. Es war Friedrichsen. Irgendwas. Heino Ferch? Nee. Heino Friedrichsen?
Ja.
Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Dann hat es noch moderiert Hera Lind.
Du meinst jetzt Herzblatt?
Hera Lind, ja, Hera Lind, Tscherno ja. Jobatai, glaube ich auch, und Alexander Matzer. Aber außer Rudi Carell hat es keiner so richtig hinbekommen. Und hier dieser andere Typ noch, auf den ich jetzt gerade nicht gekommen bin. Jedenfalls waren diese billigen Aufgaben dann so einen schlagfertigen Spruch bringen, irgendwie so tanzen. Und obwohl das irgendwie so eine Show war, ja, Mann oh Mann, Männer stellen sich den Frauen und es gibt nur Frauen im Publikum, war das doch relativ sexistisch, weil dann ständig irgendwelche Frauen, die zu der Show gehörten, irgendwelche Girls, dann mit den Männern tanzen sollten oder denen Küsschen geben, wenn die gewonnen haben oder die in den Pool schubsen, wenn sie verloren haben und die waren dann natürlich auch leicht bekleidet. Also es war jetzt irgendwie nicht so eine richtige feministische Sendung, wo Frauen Männer beurteilen können. Es war eher so, ja, seichter, schlechter Vorabendschrott von Sat 1.
Also quasi The Bachelor aus den 90ern oder was?
Ja, schon so ein bisschen.
Ja?
Und wenn man da am Ende gewonnen hat, hat man auch so einen Preis bekommen, den man sich dann aussuchen konnte. Es gab so drei Sachen zur Auswahl. Was weiß ich, ein Weinkeller voll oder eine Reise nach sowieso.
Ja.
Oder ein Besuch im Waxing-Studio.
Also war jetzt nicht irgendwie eine geile...
Nee, es war nicht gut. Aber Per Augustinski war nicht so schlecht als Gastgeber, muss ich sagen. Übrigens, Synchronstimme von wem?
Keine Ahnung.
Robin Williams.
Echt?
Ja, der hat...
Der hat das moderiert, oder was?
Was?
Als Gastgeber. Oder was
meinst du? Per Augustinski war der Moderator.
Okay.
Aber er war auch Synchronstimme von Robin Williams. Der hatte nichts mit der Sendung jetzt zu tun.
Ach krass. Wie kann man denn vom Moderator zum Synchronsprecher werden?
Du bist doch auch Moderator und Synchronsprecher könntest du aber auch gut sein. Wen würdest du gerne synchronisieren?
Wahrscheinlich irgend so ein Hebel. Keine Ahnung.
So ein Computerhacker.
Ja, so ein Nerd. So ein
Computerhacker auf Koks.
So ein Hebel oder so.
Den könntest du gut synchronisieren.
Also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der Vin Diesel-Sprecher oder so.
Fände ich aber großartig.
Eher so Steve Buscemi oder so.
Ja.
Steve Buscemi. Sowas.
Ja, gut. Ah. Könntest du gut. So, wo sind wir hier jetzt eigentlich bei uns im Programm? Ah ja, genau.
Ja.
Ich hatte hier noch eine Story mir mitgebracht, die ich dir erzählen wollte, die auch was mit Männlichkeit zu tun hat. Ja, schon. Aber eigentlich möchte ich die Story nur erzählen, weil sie mir eingefallen ist, wo ich hier so überlegt habe. Und zwar, ich habe mal einer jungen Frau bei einem Umzug geholfen.
Ja.
Und die habe ich relativ kurzfristig kennengelernt und es war dann auch nur so eine spontane Entscheidung, da meine Hilfe anzubieten. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die das irgendwie annimmt oder so. Jedenfalls war ich dann bei einer relativ fremden Frau oder bei einer ziemlich fremden Frau, wo ich auch die anderen Leute überhaupt nicht kannte, ihre anderen Freunde oder so. Jedenfalls war ich da so als unbekannter Helfer mit dabei.
Ja.
Und ja, das war irgendwie so ganz interessant. Ich habe dann da zum Beispiel auch eine...
Hast du so die Kisten geschleppt oder was?
Ich habe Kisten geschleppt, ja. Und habe... es war irgendwie kein...
Ist das dieses typische, wo dann immer so, wenn so Studenten umziehen und dann rekrutieren die so alle möglichen Leute, die ihnen helfen sollen?
Es war ein Umzug.
Ja.
Also,
und dann sammeln die ihre Freunde ein.
Das war jetzt keine Studentin und die hat halt so ein paar Leute da gehabt und so aus der Familie so ein paar Leute. Und
kann man da nicht einfach ein Umzugsunternehmen?
Ach, Stefan, hast du schon einmal ein Umzugsunternehmen für deine Umzüge?
Ich spanne nicht mehr meine Freunde ein, damit die ihren Rücken kaputt machen. Ich gebe da Geld für aus.
Wann hast du denn?
Bei meinem letzten Umzug habe ich ein Umzugsunternehmen.
Das waren doch sowieso nur drei Kartons, die du da hattest.
Nee.
Ah nee, du hast schon ziemlich viel.
Da war schon ziemlich viel.
Und da hast du ein Umzugsunternehmen beauftragt?
Ja, das kostet auch nicht so viel Geld.
Was?
Ja, irgendwie so bei hammer.de.
Der Nobel Stefan lässt hier andere bezahlte.
Die Zeiten sind vorbei, dass ich irgendwelche Kumpels einlade, die ihren Rücken kaputt machen für mich.
Okay, also das war jetzt...
Und dann kriegen die eine Pizza oder was?
Das war jetzt eine junge Frau, die sich das auf jeden Fall nicht leisten konnte und die hat so ein paar Leute gefragt und weil ich die kurz vorher irgendwie so kennengelernt hatte und davon erfahren habe, habe ich gesagt, ja, ich kann dir auch helfen. Also wenn du willst, ich kann da auch ein paar Kisten schleppen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das annimmt, aber ich bin auch eher hilfsbereit, deswegen habe ich dann gesagt, ja gut, klar, ich bin dabei. Und ja, ich habe dann da zum Beispiel eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine, das glaube ich war eine Waschmaschine, die ich angeschlossen habe. Und ein paar Leute haben gedacht, ich wäre Installateur. Ich würde da nicht zu irgendwelchen Bekannten dazugehören, sondern ich wäre eingekauft, der da zum und ich als Installateur, das ist sehr
warum?
Nicht sehr nah.
Hast du so ein Bild abgegeben, dass du so aussahst wie so ein Installateur oder
was? Ich habe die Waschmaschine angeschlossen. Und
ach so.
Ich wurde dann gefragt.
Und du knietest da auf dem Boden und wahrscheinlich
genau.
Hinten so Bauarbeiter Dekolleté und so, ne? Also alle
ich denke mal schon, dass ich meine Hose ganz normal anhatte.
Alle Klischees wurden erfüllt.
Ich denke mal schon, dass ich meine Hose da ganz normal anhatte und dass mir nichts rausgeguckt hat. Aber weil die Leute mich da nicht kannten, hatten die halt dann das zuerst gedacht. Aber der Punkt, wo ich darauf hinaus will, ist folgender. Es gab dann diese etwas komische Situation, dass bei ihr im Schlafzimmer hing, wie bei mehreren Frauen, habe ich auch schon bei anderen gesehen, hing so ein Aktbild. So ein Halbaktbild von ihr. So entblößter Oberkörper, aber Jeans und den Rücken zur Kamera geneigt, aber so halb rumgedreht, dass man so eine Brust sieht und dann so über die Schulter geguckt. Also
so künstlerisch.
Fotografisch.
Ja.
Ja, und dann Motiv, ja, okay. Aber es war schon eher so, dass ich mir gedacht habe, Okay, es ist ihr Schlafzimmer. Ja,
wer hängt sich ein Bild von sich selber ins Schlafzimmer, ne?
Ja, das machen mehrere.
Ich würde nicht auf die Idee kommen, ein Bild von mir ins Schlafzimmer zu
machen. Ich habe auch schon mal bei eBay Kleinanzeigen einen Schrank abgeholt bei Leuten. Da hing sowas auch im Schlafzimmer von der Frau, die mir die Tür aufgemacht hat. Da habe ich mir auch gedacht, eigentlich ist es scheißegal, aber es ist halt so komisch. Ja. Man dringt in diesen privaten Raum des Schlafzimmers ein und sieht was, was man eigentlich nicht sehen will und schämt sich so ein bisschen. Ne? Man kriegt ein ungutes Gefühl und man guckt sich dann so um und ich denke mir dann, fällt das keinem auf oder fühlt das keiner, was ich jetzt fühle? Warum wird das nicht schon vorher mal abgehangen oder ich stelle das mal hier also auf den Boden hinter den Schrank? Das muss ja jetzt nicht jeder sehen. Ne? Wenn ich einziehe oder umziehe, ist das das Erste, was ich dann abhänge und das Letzte, was ich wieder aufhänge. Selber.
Das ist ja voll spießig, ey. Man kann ja wohl so ein Bild erhängen, aber so ein Rückenbild, das ja jetzt.
Nee, man hat schon die Brust gesehen.
Ja, Brüste.
Es sind nur Brüste, aber trotzdem. Es ist so ein intimer Raum gewesen, wo ich nichts drin zu suchen hatte.
Und dann auch als Installateur, ne?
Genau. Und ich fand es dann irgendwie komisch. Ich habe das dann da in diesem Schlafzimmer gesehen. Und es geht dann auch weiter. Dann stand dieses Bild dann an der Straße, so angelehnt an der Hauswand, wo halt so andere Sachen standen, bis das dann irgendeiner mal rumgedreht hat. Ich glaube, es war ihre Mutter oder so.
Ja.
Und
so nach dem Motto, muss ja jetzt nicht jeder meine Tochter
sehen. Genau, es muss jetzt auch nicht, es ist ja okay, dass es im Schlafzimmer hängt, aber es muss ja jetzt nicht hier an der Straße so stehen.
Ja.
Und in der neuen Wohnung, also ich war da schon ein paar Stunden beschäftigt, in der neuen Wohnung hat dieses Bild, und das ist jetzt kein Witz, hat dann, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es war ihr Onkel oder es war auf jeden Fall ein älterer Typ, der so 50 war. Ich schätze mal, es war ihr Onkel. Der hat das Bild aufgehangen im Schlafzimmer dann wieder. Und er sagt, Originalton, oh, für das Bild nehme ich mal lieber 2 Nägel, damit er noch hält.
Okay.
Ja, er meinte damit eindeutig ihre großen Brüste.
Ach so. Ja. Okay.
Ja. Und sie hat halt irgendwie so...
Die Story passt jetzt aber echt gut in so einen Männertalk, oder?
Und sie hat halt irgendwie so die Augen verdreht und hat gesagt, oh, ha, 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 oder so. Und ich habe mir einfach nur gedacht, oh Mann, das gibt's doch nicht.
War gar nicht so schlecht, der Spruch.
Doch, der war schlecht. Und dass das auch noch einer von ihrer Verwandtschaft so sagt.
Ja.
Und so, und naja.
So, also, da nehme ich mal lieber 2 Nägel für Leckerchen.
Das hat er jetzt nicht gesagt, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, was er gesagt hat. Er hat gesagt... Bei dem Bild nehme ich besser mal 2 Nägel. Im Endeffekt hat er dann doch nur einen Nagel genommen, ist ja klar.
Okay.
Und es hat auch ein normaler Nagel gereicht und kein besonders großer.
Ja.
Aber er konnte es sich nicht verkneifen, da etwas zu sagen. Und wahrscheinlich hat er auch extra sich vorgenommen, obwohl es mit Sicherheit auch andere Dinge zu tun geben. Nein, ich hänge jetzt dieses Bild auf, damit jeder hier meinen Spruch, den ich hier auf der Pfanne habe, mitkriegt. Und ja, ich habe da natürlich nichts gesagt, ich habe nur so nach dem Motto so, also schon irgendwie reagiert, aber jetzt nicht irgendwie gesagt, ich hätte auch sagen können, was ist das denn für ein schlechter Spruch, aber ich kannte ja da keinen. Ne?
Dann, ja,
ne?
Ja.
Ja, das war jetzt meine Story zum Thema Umzug und Männlichkeit, aber ich habe noch andere Sachen hier.
Wahnsinn, wie viel du vorbereitet hast.
Ich habe noch hier richtig viel dabei.
Komm, ich mache noch einen kleinen Filmtipp. Mach mal den Spoiler-Alarm.
Okay.
Hast du den drauf?
Habe ich natürlich hier drauf.
Spoiler-Alarm.
Ich habe einen coolen Film gesehen und der heißt I Care A Lot. Schon mal von gehört?
Ja, von gehört, aber ich weiß nicht, was es ist.
Habe ich auch einfach so reingesappt irgendwie auf Netflix. Kann man da überhaupt zappen? Nee. Und zwar ist es ein Film über so eine Frau, die sich um alte Leute kümmert. Also die hat so ein Altenpflegerunternehmen und...
Wow,
Moment.
Das klingt sehr spannend.
Nochmal, ich fange nochmal an.
Okay.
Da ist so eine Frau, die hat ein Unternehmen, die lässt sich immer so als Vormund einsetzen für alte Leute, die nicht mehr zurechnungsfähig sind. Und dann übernimmt sie die Verantwortung für die und die alten Leute kommen dann ins Altenheim, werden da schön sediert und vor die Glotze geschoben. Und sie kümmert sich dann um den Nachlass. Und
also sie hat kriminelle Absichten, oder
wie? Ja, es ist, na, bisher ist es noch alles legal. Was sie aber macht, ist, sie besticht, sie arbeitet, sie hat so ein mafiöses Netzwerk gestrickt mit so Ärzten und so einem Typen von so einem Altenheim. Also die Ärzte stellen ihr dann so falsche Diagnosen aus, so oder übertriebene Diagnosen und sagen dann einfach, ja, die Frau ist unzurechnungsfähig, damit die vor dem Richter diesen Beschluss kriegt, dass sie den Vormund kriegt. Ja. Also sie betäuscht dann quasi mit so falschen Diagnosen oder so übertriebenen Diagnosen die Richter und kriegt dann diesen Vormund für diese alten Leute und setzt die dann als Altenheim und räumt dann deren Bude aus und deren Konten, macht deren Konten leer und sowas. Mhm. Und irgendwann gerät halt diese Frau an eine, auch wieder so eine ältere Frau, die setzt sie dann in dieses Altenheim, nur da gibt's halt Leute, die Interesse daran haben, dass sie nicht im Altenheim sitzt. Mhm. Und dann fängt ein ziemlich geile Story an, wie die versuchen, diese Frau wieder aus dem Altenheim rauszukriegen. Und das Geile an dieser Story ist, also woran eigentlich, weshalb ich diesen Film so geil finde, ist eigentlich nur wegen der Schauspielerin. Weil die das so mega geil spielt. Diese eiskalte, total abgebrühte, mega skrupellose Geschäftsfrau, die ist auch schon so geil dargestellt. Die Schauspielerin heißt Rosamunde Pike.
Ach so, die von Rosamund Pike. Gone Girl.
Ja, genau, von Gone Girl. Ja. Eigentlich eine Schauspielerin, die mir noch nie so richtig aufgefallen ist.
Hat sogar schon mal einen James Bond mitgespielt.
Ja, aber die war immer so, weiß nicht, die war so irgendwie immer da und jetzt ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Aber in dem Film spielt die einfach sensationell geil. So eine eiskalte, berechnende Frau, so. Und auch schon, wie die dargestellt ist, mit so einem super akkuraten Haarschnitt, so eine einbetonierte Frisur, wo jedes Haar sitzt. Ja, und es ist also einfach genial gespielt. Sie als femme fatale, die alle in die Pfanne haut. Und es ist sensationell. Also wirklich, der Film macht richtig Spaß.
Wie heißt er nochmal?
Der Film heißt I Care A Lot.
Okay.
Super geil gespielt. Und am Ende wird es ein bisschen albern und so, wird dann so ein Rache-Thriller mit so ein paar Wendungen. Und der ganz Böse, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich spoiler so ein bisschen, aber der ganz Böse, der supermächtige ganz Böse, ist so ein kleiner Lilliputaner. Und das fand ich ganz geil, dieser Kontrast, sie als mega mächtige, blonde, große, eiskalte Geschäftsfrau und er dann so der Lilliputaner, der gegen sie halt kämpft in dem
Thriller. Ist das nicht Peter Dinklage?
Ja, genau, dieser Typ von Game of Thrones.
Krass.
Und das
finde ich gut.
Und das kommt oft in so Filmen vor, wenn so super mächtige Böse so körperlich so ein bisschen schwächer dargestellt werden. Das ist ja, das kennt man ja auch aus so Bond-Filmen oft, ne? Der Oberböse sitzt dann irgendwie im Rollstuhl.
Yeah.
Ja, was soll das eigentlich? Ich weiß nicht, was versuchen die damit so? Ich glaube, das ist so.
Ich bin so böse.
Nee,
ich bin so schlau, dass ich keinen kräftigen Körper brauche, um böse zu sein.
Ja, ne? Ich bin so, nee, oder ich bin körperlich so ein bisschen benachteiligt, sag ich mal, und hab trotzdem noch so eine krasse Macht und alle haben so eine Angst vor mir. Ja. Da muss ich so mächtig sein, trotz meiner Behinderung.
Dass ich ein Superschurke
bin. Dass ich der absolute Megaschurke bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was sie versuchen damit darzustellen. Ja. Ne? Wenn der Oberböse so körperlich eingeschränkt ist. Und trotzdem folgen denen alle und haben alle Angst vor dem, dann muss der so mega böse sein.
Ja.
Ja, ist ein geiler Film. Kann ich empfehlen, ist cool, läuft aktuell, ist ganz neu, ist auch keine alte Klamotte, so wie du die immer vorstellst, deine alten Klamotten.
Ich stelle immer nur alte Filme vor.
Ja, meistens. Du solltest mal einen neuen Film vorstellen, Micha. Komm mal im 21. Jahrhundert an, Micha.
Okay.
Okay? Hausaufgabe, im 21. Jahrhundert ankommen.
Dann mache ich Total Recall beim nächsten Mal, der spielt nämlich im 21. Ja. Jahrhundert.
Trau dich mal einen aktuellen Film an.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ja? Ja, der ist auch gut. Ja.
Okay. Danke für deinen Filmtipp.
I care a lot.
I care a lot. Ja. So, jetzt machen wir nochmal ein Lied rein. Das Lied darf natürlich nicht fehlen bei dem Talk, den wir jetzt hier haben und dieses Thema. Und ich verspreche jetzt allen Hörern, wir haben ja noch gar nicht so viel über Männlichkeit und so geredet. Aber jetzt nach dieser Musikpause geht es nach 2 Stunden Talk jetzt richtig ans Eingemacht. Oder nee, so lange ist es noch nicht. Aber dann geht es jetzt mal wirklich ins Thema Männlichkeit rein. Bis gleich.
Schreibt's
schreckliche Pausenmelodie, die machen wir nie wieder rein. Sorry.
Hast du die denn gefunden?
Zum Glück habe ich es, ja, hatten wir schon öfters. Okay. Das ist einer von unseren alten Jingles. Da habe ich aber zum Glück jetzt den Sound auch, oder die Lautstärke runtergedreht gehabt. Ja, das war Herbert Grönemeyer, Männer.
Sensationell, guter
Dieses Song. Lied muss einfach auch in so einem Talk gebracht werden. Und
was soll der Song eigentlich? Ist doch pure Ironie, oder? Denk ich mal.
Wieso Ironie?
Ja, das war doch alles nicht ernst gemeint, was er da singt, ne?
Männer bauen Raketen?
Ja, stimmt doch gar nicht.
Wieso nicht?
Mittlerweile bauen Frauen Raketen.
Nee, Männer bauen Raketen. Mhm. Werner von Braun, Elon Musk.
Ja, da gibt's aber auch
Kriegsgerät, ja. Forscherdrang. Ja, okay. Das haben auch Frauen, aber da geht es ja darum, klar, es gibt auch Frauen, die Pfeife rauchen, aber in dem Lied geht es ja darum, Männer versuchen, ihre Männlichkeit zu definieren. Über was machen die das? Ja. Ja, indem sie Raketen bauen und wollen erobern und zerstören und sich verwirklichen. Und ja, Männer kriegen auch lichtes Haar und Männer kriegen auch einen Herzinfarkt.
Ja.
Ist halt so.
Ja, okay.
Das gehört zum Mannsein dazu. Die Suche nach sich selbst. Also, pass auf, jetzt geht's hier mal nicht nur ein bisschen ans Eingemachte, sondern richtig ans Eingemachte. Ich glaube, das wird auch nicht ganz einfach für den Zuhörer, weil es geht um
Literatur.
Ja, ich habe ein Buch gelesen zum Thema Männlichkeit, ja. Beziehungsweise ich lese schon super lang daran, so lange wie du, glaube ich, schon an deinem Steve Jobs Buch liest. Ja. Das Buch heißt Männerfantasien. Hier ist es, dieses handliche kleine Buch, 1000 Seiten oder so oder noch mehr, von Klaus Teweleit.
Neu oder eher alt?
Nee, ist aus den 70ern.
Okay.
Ja. Das ist das Standardwerk, wenn es um Männerpsychologie geht. Gerade in Verbindung nach dem Ersten Weltkrieg und Nationalsozialismus. Was waren das für Männer? Wie haben die ihre Frauen gesehen? Was hatten die im Verhältnis zu ihren Müttern, zu ihren Schwestern, zu ihren Ehefrauen etc.? Und ja, ich habe mir eigentlich dann nur bestimmte Kapitel rausgesucht, die versucht zu verstehen und versucht, da etwas für mich rauszuholen. Und darüber möchte ich jetzt einfach mal sprechen.
Ja.
Ist das ein guter Vorschlag?
Ja, sag, was du sagen willst aus dem Buch.
Ja, sorry, dass ich jetzt hier ein bisschen aushole.
Nein, ich finde das total cool. Aber du willst jetzt nicht das ganze Buch erzählen, oder?
Ich will darüber mindestens so viel erzählen wie du von diesem I Care a Lot Film.
Okay.
Ja. Ich will natürlich nicht das ganze Buch. Ich habe auch nicht das ganze Buch gelesen. Ja. Ich habe hier einzelne Kapitel rausgeholt, die mich irgendwie angesprochen haben und habe versucht, da etwas für mich raus an Erkenntnis zu gewinnen. Und diese Erkenntnis über Männlichkeit möchte ich gerne mit dir teilen.
Aber das ist doch schon viel zu alt. Die Männer haben sich doch total gewandelt mittlerweile.
Das, was da drin steht, ist aktueller denn je. Ich lese dir mal, es ist neu erschienen, dieses Buch. Sieht das aus, als wäre es 40 Jahre alt?
Ja.
Oder 50? Hier steht, das Standardwerk zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus in einer neuen erweiterten Ausgabe, so aktuell wie nie. Elfriede Jelinek schreibt dazu, ich habe das Buch damals sofort gelesen. Es ist und bleibt ein Monolith. Ich würde sagen, unerreicht.
Wahnsinn.
Ja. Und ja, es wird in diesem Buch geht es auch viel um vergangene Männertypen und Männerrollenbilder. Es wird da zum Beispiel Samson angesprochen. Jetzt sag nicht Sesamstraße, ne? Der biblische Samson.
Ja.
Der Typus eines Selbstmordattentäters übrigens war. Der erste Selbstmordattentäter, der irgendwo dokumentiert wurde, der wurde ja gefangen genommen. Ja. Und eine Frau, natürlich eine Frau, es ist immer die Frau, hat ihm dann seine göttlichen Haare entfernt und dadurch hat er seine Kraft verloren. Und seine Feinde, ich glaube, das waren die Philister, haben ihn dann auch geblendet.
Ist ja aktueller denn je eigentlich.
Ne? Und haben ihn auch geblendet mit einem glühenden Eisen, haben sie ihn geblendet, das Augenlicht genommen. Und als dann, er wurde dann an so einen Tempel festgekettet und als dann seine Haare nachgewachsen sind, hat er quasi den Tempel mit seiner neu erlangten Manneskraft eingerissen und hat sich und seine Feinde dann umgebracht. Also der Typus Selbstmordattentäter,
ja,
da zum ersten Mal erwähnt. Es geht dann auch um andere Du hast mich ja jetzt gerade schon so torpediert, ne? Nee, mit deinem Zwischenspruch. Ja, ist aktueller denn je. Ja. Samson, 3000 Jahre alt, mega aktuell.
Ne? Nee,
du wolltest mich jetzt hier torpedieren.
Nein, das mit diesem Attentäter, das war.
Ach so, ja, das war ernst gemeint.
Ja, klar.
Okay. Ich dachte, das wäre schon so ein bisschen.
Nein, nein. Okay, erzähl gut. Weiter.
Dann entschuldige ich mich dafür, dass ich da jetzt so ein bisschen angeregt wurde dadurch.
Ja,
ja. Ja, eine männliche Figur, die da auch eine große Rolle spielt, ist Odysseus.
Ja.
Man kennt ihn, der Odysseus.
Der Reisende.
Der Reisende auf einer ewigen Fahrt nach Hause zur Frau zurück.
Ja.
Die Frau wartet auf ihn, auf ewig dazu verdammt, ihm den Eber warm zu halten, das Essen warm zu halten,
ja.
Haus und Hof und sich selber bereit zu halten. Sie wehrt sich, Penelope ist seine Frau,
ja.
Sie wehrt sich die ganze Zeit gegen die Avancen von vielen Männern, die sie heiraten wollen. Und ja, und was macht er? Er ist auf Abenteuerfahrt, auf Weltumsegelung, entdeckt exotische Abenteuer,
ja.
Kalypso, Circe, die ihn bezirzt, dann die Sirenen, die ihn verlocken wollen,
ja.
Und er jagt dem Horizont hinterher auf der Suche zurück zu Heim und Herd.
Ja.
Und ja, und das haben halt auch viele jetzigen Männer, die dem Horizont entgegensegeln oder hinterhersegeln, ständig auf der Suche nach dem Ziel und es einfach nicht erreichen. Und es gibt auch einen modernen Odysseus.
Ja.
Ich habe extra 3 Staffeln, ja doch, nee, die erste habe ich ausgelassen, weil ich die ganz gut kannte noch. Aber ich habe 2 Staffeln 24
ja.
mir angeguckt in den letzten Wochen.
Mit, wie heißt der nochmal, der?
Kiefer Sutherland,
ja.
Spielt
okay.
Jack Bauer. Und Jack Bauer ist der moderne Odysseus,
ja.
Der getrieben wird, der die ganze Zeit dem nächsten Feind hinterher.
Eine Serie übrigens, die damals, als sie rauskam, absolut
bahnbrechend war.
Bahnbrechend war, ja.
Ja.
Ich habe sie auch geguckt bis zur Hälfte.
Ich muss mal gerade was trinken, weil ich habe gerade Chips gegessen und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nicht so reden, wie ich will. Ich trinke einfach hier an deinem Bier. Findest du das?
Ist zwar nicht Corona-konform, aber egal.
Aber in diesem Männer-Talk gehört auch dazu, dass ich meine Lippen über dein Bierstülpe, oder?
Ja.
Über deine Bierflasche.
Auf jeden Fall.
Pass mal auf, ich versuche so zu trinken, dass ich die möglichst nicht berühre. Meinst du, das schaffe ich? Nicht berührt, oder?
Ja, hast du gut gemacht.
Okay. Also Jack Bauer als moderner Odysseus.
Ja.
Hinter jeder Ecke wieder ein neuer Feind. Dann hat er seine Frau gerettet. Dann wird sie ihm aber wieder entrissen.
Ja.
Und immer dieses Hinterherhetzen. Dann sitzt er im Auto und hat gerade mal so 5 Sekunden für sich, wo er Gefühle zeigt. Dann klingelt schon wieder das Telefon. Ein neuer Fall, wir brauchen dich und so weiter. Und die Uhr tickt unaufhörlich weiter.
Ja.
Und das ist auch das, was es in den im Mittelalter dann gab. Da gab es auch diese Geschichten. Die Suche nach dem Heiligen Gral, das war ja auch so ein, da sind Männer ausgezogen, Parsifal oder wie sie hießen, und haben sich aufgemacht, um ihrem Leben einen Sinn zu geben und um dem Herrscher natürlich treu zu sein. Und die ewige Suche, ja, das sind diese 3, um zum Beispiel im Mittelalter das Burgfräulein zu erobern.
Aber ist doch heute noch irgendwie hochaktuell, weil jeder Mann doch immer so versucht, irgendwie sowas zu erreichen oder so, auch beruflich. Das ist dann quasi die Reise des Odysseus und kommt dann so abends nach Hause zu seiner Frau. Ist das so ein bisschen, kann man das so vergleichen?
Ja, Odysseus ist ja irgendwann auch nach Hause gekommen.
Genau.
Als alter Mann.
Ja.
Nee, er hat sich als alter Mann ausgegeben. Aber wo er dann bei seiner Penelope war, hat er dann quasi diesen Mantel abgelegt und er war da und hat dann die anderen vertrieben, die seinen Platz einnehmen wollten, weil die sollten durch so Äxte, die so hohl sind, sollten die durchschießen mit einem Pfeil und irgendwie 7 Stück oder so. Da gibt es auch so einen Filmtrailer, so eine Filmgesellschaft, die hat auch das als ihr Symbol, als Logo, so wie 20th Century Fox.
Ja.
Fällt dir bestimmt mal auf, da fliegt so ein Pfeil durch so hohle Äxte durch und das konnte keiner, weil keiner den Bogen von Odysseus so spannen konnte wie er, und er hat das dann gemacht und hat mit diesem Pfeil dann alle von diesen Männern umgebracht. Und Penelope hatte irgendwie ein Phallus-Symbol von Odysseus bei sich zu Hause. Und das war so, so steif, das konnte keiner biegen.
Ja.
Und das ist auch irgendwie, was ist das für eine Vorstellung, dass die Frau zu Hause sitzt, auf den Mann wartet mit dem Phallus-Symbol, ja. Die anderen Männer scheitern daran, diesen Phallus zu biegen und irgendwann nach 30, 40 Jahren ist er dann endlich da und die Reise hat dann ein Ende.
Und er kann diesen Phallus kann er biegen, oder was?
Ja, natürlich.
Aber was war ein Schwachsinn.
Er ist ja auch Odysseus.
Ja, aber ist das nicht total klischeehaft? Und der Mann in eine totale Rolle reingepresst.
Ja, genau.
Aber absolut peinlich. So, ich meine, das ist ja furchtbar. Wenn man heute noch so denken würde, so müssten Männer sein.
Ja, man denkt aber noch heute so.
Ja, traurig eigentlich.
In vielen Dingen denkt man heute auch so.
Das muss. Und deshalb bin ich ja für den Feminismus. Damit endlich dieses Rollendenken aufhört.
Ich wollte noch gerade.
Weil Feminismus heißt ja nicht nur, die Rolle der Frau soll anders werden, sondern auch die Rolle des Mannes.
Ja, mit Sicherheit, ja. Aber ich wollte dir noch gerade sagen, im Mittelalter gab es ja dann auch diese Helden, die den Feind unterworfen haben, sich zum Ritter schlagen haben lassen von ihrem, also entweder war es der Halbgott, wie Achilles, den Odysseus gedient hat und zu dem er aufgeblickt hat, oder es war der König oder der Kaiser, der dich dann zum Ritter schlägt und du bestehst die schwierigsten Prüfungen und unterwirfst die Feinde und am Ende ist dann die Erfüllung das Burgfräulein, was dann kurz vor der Erfüllung dir dann wieder geraubt wird und die Jagd beginnt von neuem. So ist es dann, ein Mann zu sein. Und ich habe mir drei Kapitel rausgesucht in diesem Buch, die mir gut gefallen haben. Und das ist einmal Wunschterritorium Frau, dann ist es der Schutzpanzer des Mannes gegenüber der Frau und die Sexualisierung der Frau. Fangen wir mal an mit dem Wunschterritorium Frau.
Ja.
Und zwar, Männer projizieren ja in Frauenbilder etwas und das strebt sie auch an, etwas zu tun. Und im 14. Jahrhundert waren das, zum Beispiel bei den Seefahrern, waren das dann halt diese Frauenprojektionen, die man hatte, dass Überseemädchen, das Südseemädchen oder die mandeläugige Schönheit, die es zu erobern gilt, die exotischen Plätze zu besetzen. Und das war dann halt dieser Entdeckerdrang, auch diese Kolonialisierung, die von Europa ausging, diesen männlichen Blick, diese Perspektive, die Welt neu zu ordnen nach den Vorstellungen von den europäischen Männern, die ausgefahren sind, um neues Land zu entdecken. Und immer stand da dieses Frauenbild, was sie dann auch mit nach Hause bringen wollen, darüber als antreibende Kraft.
Es waren ja auch immer nur Männer, die rausgefahren
genau,
sind.
Genau, genau.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht eigentlich. Diese ganze Kolonisierung und alles wurde ja nur von Männern betrieben. Ne?
Ja, und diese...
Deshalb wurde das auch so blutig und so schlimm eigentlich. Wenn Frauen da rausgefahren wären, wäre das, glaube ich, viel schöner geworden.
Ja, wahrscheinlich.
Die wären da hingen und dann hätten die begrüßt und dann hätten die zusammen getanzt und hätten die nicht abgeschlachtet und unterdrückt, sondern wären wahrscheinlich in wunderschöne Symbiose mit denen.
Aber die Männer waren ja auch die Herrschenden in diesen, die Männer ausgeschickt haben. Und das hatte halt auch Vorteile für die Gefolgsleute oder die höheren Leute auf dem Schiff, war dann halt die Aussicht, eine Frau zu heiraten aus einem höheren Stand, ne, mit ihr den Palast zu beziehen. Und für die unteren Männer war dann halt die Aussicht,
die Südseefrau
zu besitzen, zu erobern. Und ja, die höhere Töchter war dann halt der Lohn, damit die Männer wieder zurückkehren.
Ja.
Die Offiziere, oder ich nenne sie jetzt mal Offiziere, die wurden in dem Buch einfach nur als Gefolgsleute, höhergestellte Gefolgsleute genannt. Weil man hat sich dann auch überlegt, warum sollten wir wieder zurückkommen, wenn die das Paradies erobern? Weil zu Hause wartet halt der höchste Lohn, das ist dann halt die höhere Tochter des Herrschers, mit dem sie dann halt quasi die Palasträume beziehen können. Und ja, das hatte Vorteile für die Herrschenden, wenige Vorteile für die Männer und gar keine Vorteile für die Frauen.
Tja, das so war damals die Welt. Und wie schön, dass diese Welt mittlerweile anders geworden ist, oder?
Und ja.
Kann man das so sagen?
Die ist anders geworden, ja. Aber.
Ja, diese rein männerdominierte Welt von damals war doch furchtbar. Wie gut, dass das nicht mehr so ist.
Ja, aber das strahlt ja noch in die heutige Zeit alles mit rein.
Ja, das dauert halt alles so ewig lange, bis die Leute mal umdenken irgendwie.
Und es gibt da auch einen sehr interessanten Spruch. Das war, das haben schon die Römer gemacht. Das waren Teil und Herrsche. Hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja.
So haben die Römer ihre Provinzen quasi kontrolliert. Und so haben auch die herrschenden Klassen die Bevölkerung kontrolliert. Die haben die Männer und die Frauen getrennt und somit beherrscht. So.
Wie, was verstehe ich nicht? Was würdest du damit sagen?
Ungleichheit.
Ja.
So, wenn die Männer und Frauen ungleich behandelt werden, dann trennt man die und lassen sich einfacher beherrschen.
Okay. Ja. So war das, ja.
Ja. Wenn man quasi die Männer besser stellt, sind die zufriedener.
Ne? Okay.
Und die Frauen können sich nicht wehren.
Ja.
Und wenn man die gleich behandelt, müssten die Männer ja Rechte abgeben. Deswegen teilen und herrschen.
Ach so, okay.
Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das heißt, der Schutzpanzer des Mannes gegenüber der Frau.
Ja.
Jetzt gehen wir in der Zeit noch ein bisschen näher zur Neuzeit. Jetzt sind wir so in ungefähr 15. Jahrhundert. Da hat der Mensch angefangen, die Natur zu beherrschen. Und die Grenzen der Welt immer weiter auszudehnen, also von Europa aus. Und wie hat er das gemacht? Mit gepanzerten Schiffen.
Ja.
Und er war auch selbst der gepanzerte Mann und hat die Welt neu geordnet und hat sich selber von sich selbst distanziert und hat eine Selbstkontrolle über sich auferlegt durch diese Art des Handelns. Und Städte sind entstanden, immer mehr Bürgertum ist entstanden. Die Städte haben eigene Kontrolle über sich erlangen wollen, eigene Stadtverwaltung, mehr Autonomität von den von anderen Fürsten. Und das hat halt auch dazu geführt, dass Zünfte etc. auch durch Geldverkehr viel mehr kontrolliert waren. Und das hat quasi den selbstbeherrschten, kontrollierten Typus Mann bewirkt.
Okay. Voll und, abgefahren.
Und das hat
das,
quasi,
was willst du denn damit sagen?
Dass Männer sich abgrenzen gegenüber Frauen. Und dass Männer sich einen Schutzpanzer anlegen.
Ja, damals, aber doch nicht heute.
Ja, aber ich rede aber jetzt von damals.
Okay.
Aber das wirkt ja auch noch in die heutige Zeit. Oder hast du keinen?
Achso, daher kommt das dann alles, oder was?
Ja, schon.
Okay.
Oder denkst, hast du keinen Schutzpanzer gegenüber einer Frau angelegt?
Keine Ahnung, ich habe mir da noch nie drüber
gedacht. Oder bist du nicht selbst kontrolliert? Und distanzierst dich
also
von dir selbst.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Weise beeinflusst werde in meinem Verhalten von irgendwelchen gepanzerten Männern, die früher mit einem Boot rumgefahren sind.
Ja.
Oder was willst du mir damit
aber
sagen?
Aber so war halt die Welt. Geschichte und Vergangenes prägt.
Ja, aber nicht mich.
Okay, richtig. Okay. Naja, jedenfalls.
Du meinst prägt die Gesellschaft, dass wir so noch denken oder was?
Ja. Dass
so
das immer noch drin
so
ist.
Nachwirkt.
Weil Männer suchen doch die ganze Zeit auch ihren Platz und ihre Identität. Oder hast du die gefunden?
Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja. Warum eigentlich nicht?
Keine Ahnung.
Erober doch mal einen fremden Kontinent.
Ja, vielleicht wird's mir dann besser gehen.
Naja.
Weiß ich nicht. Vielleicht würde ich mich dann männlicher fühlen. Keine Ahnung.
Jedenfalls in dieser Zeit, so um 1500, da gab es ja auch Hexenverfolgung.
Ja.
Und da hat man wieder diese Teilung zwischen Mann und Frau. Der Mann war immer der Behexte.
Ja.
Und die Frau war die Hexe, die zu verfolgen und zu bekämpfen gilt.
Ja.
Warum war das die Frau? Klar, es gab auch Männer, die waren Ketzer, aber Frauen haben viel stärker unter der Inquisition gelitten.
Ja, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Warum
da
ist
hat
das
ja
denn?
Schon eine normale Anschuldigung gereicht.
Ja, warum waren wurden die Frauen so, warum hat man das den Frauen angetan und nicht den Männern?
Das Fundament der Beherrschbarkeit des Volkes ist die Ungleichbehandlung von Mann und Frau, zum Beispiel durch die Inquisition. Und das Bürgertum, was damals auch schon sehr stark war, hat das durchaus auch geduldet. Man hätte schon die Fähigkeiten gehabt, Bürgertum, Zivilisation, auch da mal zu sagen, halt stopp, wir wollen jetzt sowas nicht mehr. Aber die haben das bewusst toleriert. Die haben gesagt, ja, beide zu verfolgen, Männer und Frauen, wäre jetzt ein Fehler, machen wir nur dass nur die Frauen verfolgt werden, damit können wir gut leben. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter und vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr mit anfangen. Jetzt kommen wir mal zum 17. Jahrhundert.
Boah, Alter, ist das verkopft, was du hier von dir lässt.
Wieso verkopft?
Boah, da muss ich mich ja richtig konzentrieren,
aber das ist, du mir jetzt. Aber warum sagst du verkopft?
Ja, weiß ich nicht. Das ich versuche gerade.
Diskreditierend.
Ich versuche gerade irgendwie so den Bogen zu spannen zu dem, was heute ist und versuch zu verstehen, was du mir zu erklären versuchst.
Aber wir reden doch über Männlichkeit.
Ja.
Und wenn wir über Odysseus sprechen,
ja,
da kann man doch von der heutigen Zeit ganz viel rausziehen.
Ja, ja, okay. Ja,
und schon. Auch, dass Männer und Frauen ungleich behandelt wurden im Mittelalter.
Ja,
ja, das kann man doch dann.
Es gibt noch Parallelen vielleicht, das kann man so.
Ja, aber man kann ja auch.
Parallelen wirken nach, ja.
Oder du kannst auch durchaus über die Kolonialisierung von Europa sprechen und was das mit diesem Wunschgedanken, eine Frau zu erobern, was das immer noch heute für Bilder und für Wünsche in Männern erzeugt.
Jetzt geh mal zu dem Interessanten, was du gerade da sagen wolltest.
Ja, tut mir leid, dass du das alles hier so uninteressant findest.
Nein, ich find's krass, was du dir für Gedanken machst.
Ja.
Wahnsinn.
Also das Thema Sexualisierung der Frau, das hat ganz stark so um 1700 angenommen bei diesen höfischen Welten. Da hatten die Damen zwar schon ein kleines Maß an Freiheit gewonnen. Das war halt so, dass da mal ein Seitensprung okay war oder verziehen war und dass Frauen auch in einem gewissen Maße Tätigkeiten durchführen konnten. Das wurde dann so als öffentliche Meinung bezeichnet. Ja. Also was von der öffentlichen Meinung nicht abweicht, da kann sich auch eine Frau bewegen. Aber bloß nicht selbst denken oder eigenständig sein. Und damals wurde alles unternommen, um eine Frau zu einer sexuellen Attraktion zu machen.
Ja.
Man kann sich das ja richtig vorstellen, damals um 1750, die Stoffe und Farben, alles wird eingeschnürt, alles wird zusammengeschnürt.
Ja.
Und die Haare werden modelliert und Make-up bis ins kleinste Detail wurde da alles. Also selbst die Sprache. Es gab Vorschriften, wie eine Frau zu sprechen hat. Möglichst sanft und lieblich. Es gab da auch Bücher, die das quasi vorgegeben haben. Frauenzimmerlexikon hat sich das genannt.
Oh Mann,
das war ja nicht umgangssprachlich, sondern es hieß wirklich so, das Frauenzimmerlexikon.
Ja.
Und da gab es Verhaltensregeln und hauptsächlich auch Regeln, wie eine Frau auszusehen hat.
Ja.
Und da stand zum Beispiel drin, nicht zu fett, nicht zu mager, holdseliges Lächeln, kleine rötliche Ohren, ist schon lustig, ne? Kleine rötliche Ohren, die nicht zu weit abstehen, zarte Haut mit kleinen blauen Äderchen unterlegt. Die haben sich ja teilweise auch so mit Farbe diese blauen Äderchen geschminkt. Die mussten ja so blass sein.
Damit sie dem Klischee entsprachen, das sie darstellen sollen.
Dem gewünschten Schönheitsideal. Ja. Dem verlangten, von den Männern verlangten Ideal, dem sie entsprechen sollen. Und wo war ich dran? Ja genau, ein langer elfenbeinfarbener Hals ist gewünscht.
Oh. Also in der Zeit hätte ich mir echt mal eine alles Schwarzer gewünscht. Die da gesagt hätte, Leute, jetzt mit dem Scheiß ist jetzt mal Schluss. Okay.
Kleine nach auswärts gesetzte Füße. Also es gab quasi für jedes Körperteil gab es eine Anleitung.
Ja.
Waden, Knie, alles. Und vor allem die Form, Farbe und Größe der Brüste, die war ganz präzise beschrieben. Das Motto war Schönheit statt Freiheit.
Und wer genau diesem Klischee entsprach, war dann die total weibliche, angesagte Frau oder was?
Das war dann gewünscht.
Ja.
Die war nicht mehr angesagt. Es ging halt nur darum,
ja,
Schönheit statt Freiheit, das war das Motto.
Hm.
Und wer dem entsprach, der war halt akzeptiert. Und
also hört sich ja echt danach an, dass die Frauen damals total glücklich waren.
Nee, die waren natürlich total unglücklich.
Ja,
und dieser ständige Vergleich und der Kampf mit anderen Frauen,
ja,
das ist doch heute immer noch so.
Ja, aber nicht mehr so extrem.
Diese Normen.
Und diese Normen, die muss man ja nicht erfüllen heutzutage. Jeder kann ja sein, wie er Lust
hat. Mussten die natürlich auch nicht, aber wenn man das erfüllt, hat man halt quasi dem entsprochen, wie das.
Dann kam man unter die Haube.
Zum Beispiel.
Und war versorgt.
Ja, ja,
ja.
Und das ist doch immer noch so, dass Männer vorschreiben, wie Frauen aussehen sollen, damit sie gefallen.
Ja. Naja.
Also ich fand das ich fand das ganz interessant. Hier ist es noch genauer beschrieben, dass ganz präzise Angaben zur Größe, Form und Farbe der Brüste damals aufgeschrieben wurden. Immer wieder in neuen Auflagen wurde das veröffentlicht und Frauen haben versucht, sich daran zu halten und wurden halt auch quasi mit Bildern, wurde dann abgebildet, wie man sich selbst kontrolliert, ob man diesem Schönheitsideal entspricht. Und was ist Instagram anderes als ein ständiger Zwang, sich selber zu kontrollieren und diesem Bild zu entsprechen, was da einem millionenfach vorgegeben wird?
Ja, so ein bisschen ist es vielleicht schon, aber heutzutage kann sich halt jeder im Prinzip selber entscheiden, was er aus sich macht und ob er überhaupt gefallen will und so.
Ja, das stimmt. Ja.
Und ich glaube auch, heutzutage gibt es viele, viele Männer, die auf völlig unterschiedliche Typen stehen. Also man muss da nicht mehr irgendein bestimmtes Klischee abgeben, wenn du mich fragst. Mhm. Oder?
Es gibt bestimmt...
aber ich verstehe, was du sagen willst. Dass damals heutzutage war es besonders extrem, aber es wirkt heute noch nach.
Ja. Und dann möchte ich aber jetzt noch abschließend erzählen, wie sich dann diese Sexualisierung der Frau noch weiter fortgeführt hat und wie sich das dann auch noch ein bisschen geändert hat. Das war dann später so, um 1830, kam diese Romantik auf? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Lyrik und die Gedichte, die über die Frauen geschrieben haben in den schillerndsten Farben und in den schillerndsten Worten. Es wurde aber hauptsächlich über die Geschlechtsmerkmale gedichtet, über den Schoß der Frau, also Vagina, über den Lebensquell, über das kleine Paradies mit der unendlichen Erfüllung. Also so wurde das dann immer weiter auf die Spitze getrieben, bis es dann so ein paar Jahrzehnte später ins Gegenteil umgeschlagen ist und der Autor sagt, weil die Männer, weil dieses vermeintliche Paradies das gar nicht erfüllen konnte, wie das da so reingedichtet wurde. Ja. Und ins Gegenteil wurde es dann umgekehrt, als dann später aus diesem Pfirsich, aus diesem sehnsuchtigen, gespaltenen Pfirsich, wie der in den Gedichtern bezeichnet wurde, war es dann später das erotomanische Ungeheuer, die einen Mann das Knochenmark raussaugen will. So wurden dann die Frauen düster beschrieben, als Drache, als Femme Fatale, Vampir, Wesen, wurde in den düsternsten literarischen Farben bezeichnet.
Die böse Frau, die mit ihren sexuellen Reizen den Mann verführt.
Genau, so ist es. Und
böse, böse Frau.
Und der Drache und die Schlange, das war das Bild des übergroßen Penises des verfolgenden Vaters von dieser Frauenfigur.
Wahnsinn.
Ja.
Oh, alter Schwede. Das war jetzt aber eine Packung, ey. Reich Ranitzky Deluxe.
Fandest du wirklich?
Boah, Michael, das war aber jetzt harter Tobak.
Ja, aber der schreibt noch über ganz andere Sachen. Ich kratze da ja auch nur dran. Der schreibt da zum Beispiel...
Was ist das? Wie heißt das Buch?
Männerfantasien.
Okay.
Da wird dann zum Beispiel auch beschrieben, was bedeutet für Männer ein gemeinsamer Puffbesuch.
Ja.
Dass Männer zusammen in den Puff gehen. Ja. Das bezeichnet der halt.
Aber dann ist er schon so ein bisschen in der Neuzeit angekommen, oder was?
Ja, also Bordelle gibt es schon sehr, sehr lange.
Ja.
Aber das ist, was der in diese erste Weltkriegsphase reinsetzt.
Ja.
Dass die Soldaten zusammen den Puff besuchen und dass man dann über die Frau, über die Prostituierte, die dann halt unterschiedliche Männer hat, die da den Puff besuchen, dass dann quasi der Mann auch mit dem anderen Mann im übertragenen Sinne
zusammenwächst.
Genau, also auch Sex hat.
Ja.
Ach so. Den gemeinsamen Puffbesuch mit anderen Männern machst du auch mit Männern, die du bewunderst oder vielleicht sogar eine homoerotische Neigung zu denen hast und über den gemeinsamen Besuch dann irgendwie dem Mann näher kommst.
Boah, hört sich aber auch nach geballtem Schwachsinn an, was du da gelesen hast. Teilweise.
Finde ich nicht in Ordnung, dass du das so bezeichnest.
Warum? Das ist meine Meinung. Also muss man alles
findest
glauben.
Findest du das als geballten Schwachsinn?
Ey, also das, ich finde das schon echt totaler, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Was denn jetzt das Letzte?
Ja, das Letzte, was du da erzählt hast. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie die Gemeinsamkeit mit meinen Freunden suchen würde, dass ich dann auf die Idee käme, wir müssen jetzt alle gemeinsam in den Puff rennen, damit wir zueinander finden. Auch sexuell. Also so habe ich, glaube ich, noch nie gedacht.
Ja, du kannst natürlich mit einem Mann auch anders zusammenfinden, sexuell. Ja. Aber da ging es halt
einfach,
darum.
Du kannst auch gemeinsam einfach eintrinken gehen oder so.
Ja, aber es ging jetzt explizit darum, warum gehen Soldaten mit anderen Männern zusammen in den Puff, um quasi Frauen zu benutzen.
Okay.
Wie spielt da mit, dass die auch vielleicht Sehnsucht nach gleichgeschlechtlicher Liebe haben? Und warum, mit welchen Männern mache ich das? Mit Männern, zu denen ich aufblicke, zu Männern, die ich bewundere, zu Männern, die ich vielleicht auch verliebt bin? Und dann wird das quasi
interessant.
Aber mit diesem Puffbesuchakt wird das dann quasi überdeckt.
Wahnsinn. Interessant.
Aber du findest, es ist geballter Schwachsinn. Gut, dass ich hab mir echt viel Mühe gegeben.
Ja, nein, ich merke auch, wie du dich da eingelesen hast. Das ist ja auch keine, ich sag ja nur, das, was er da geschrieben hat, finde ich teilweise etwas. Aber vielleicht stimmt es ja auch, ich weiß es nicht. Ich muss da nochmal in mich zusammensacken und drüber nachdenken.
Okay.
Ja.
Ja, das war jetzt alles, Wahnsinn. Was ich mir aufgeschrieben habe. Meine Unterlagen sind durch.
Zu dem Buch Männerfantasien.
Ja. Ich
ein absoluter Klassiker von
Klaus Tewereit.
Aus dem Jahr
72, glaube ich.
1972?
Ja.
Wahnsinn.
Er wollte halt rausfinden, was hat der frühe Nationalsozialismus mit den Männern gemacht, die jetzt unsere Väter sind. Und er hat das ist quasi ein wissenschaftliches Werk. Heute noch das Standardwerk.
Hm.
Ja. Ja, soll ich noch diesen Song hier reinmachen, den ich hier vorbereitet habe?
Wir brauchen jetzt mal eine musikalische Pause,
Ja, ich habe von Rage Against the Machine The Ghost of Tom Joad dabei. Tom Joad ist auch eine Romanfigur von Früchte des Zorns.
Ja.
Spielt in den 20er, 30er Jahren die große Depression in den USA.
Ja.
Und die Familie muss auswandern oder umsiedeln von Oklahoma nach Kalifornien und erleben Hunger, Ausbeutung und Knechtschaft. Und darüber handelt das Lied im Original von Bruce Springsteen. Und wir hören jetzt die Coverversion von Rage Against the Machine.
Sag mal, Schatz. Was machen wir nun mit dem angebrochenen Nachmittag?
Ist mir scheißegal, was wir mit dem angebrochenen Nachmittag machen. Ich bin auf ganzer Linie gescheitert mit meinem Vorhaben hier über Männlichkeit, über die Sicht der Männer auf Frauen, über das, was in einem Mann drinsteckt oder vielleicht auch in mir oder in dir. Dieses rastlose Suchen wollte ich irgendwie...
Aber Micha, das ist auch Männlichkeit, dieser Versuch in so einem Schinken irgendwas über Männlichkeit rauszukriegen und sich irgendeine Theorie anzulesen,
sich den
Mund fusselig zu reden und mich voll zu dröhnen mit irgendwelchen Theorien.
Ich habe dich voll gedröhnt.
Ja, ich fand das teilweise sehr interessant, aber das war schon, teilweise musste ich schon mich sehr konzentrieren.
Also wie gesagt.
Und das kommt selten vor, dass ich mich hier in diesem Talk konzentrieren muss. Aber du hast dir Mühe gegeben und das zählt. Und auch das ist die absolute Männlichkeit, sich Mühe geben.
Wie gesagt, ich bin auf ganzer Linie gescheitert. Ich wollte das Thema Männlichkeit wirklich auch ein bisschen mit Ernsthaftigkeit angehen und auch eigene Erfahrungen durchaus mal teilen.
Ja.
Aber es ist nichts mehr rumgekommen.
Ja, doch.
Diese Sendung ist hohl. Eine hohle Frucht.
Die Sendung ist eine Farce.
Ja. Wie so eine Kokosnuss. Ein
Scheitern.
Wasser drin, aber letztendlich.
Ein Scheitern.
Letztendlich hätte man sich mehr davon versprochen. Wenn wir die Sendung posten, das große Thema Männlichkeit, männliche
Ach komm, jetzt mach dich nicht so runter, das war total gut.
Nee, also eine richtig durchwachsene Sendung.
Ich fand's gut und Micha, Ich finde, du warst gar nicht mal so gut. Und kleiner Scherz.
Bist du wieder im Radio und machst die Morning Show wieder? Klingt aber so.
Die witzigste Morning Show, die es je gegeben hat.
Man kriegt den Lokalreporter einfach nicht aus dir raus. Man kann machen, was man will. Der ist so tief in dir verwurzelt.
Aber ich finde es wirklich, du hast dich von so einer philosophischen, total tiefgründigen Seite gezeigt und ich finde das gut. Also du hast wirklich versucht, auch mal dieses Thema literarisch anzugehen.
Und du hast alles versucht, um das nicht an dich ran.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe alles versucht, das an mich ranzulassen, aber es war
nicht möglich.
Ein harter Kampf.
Ja.
Es war ein harter Kampf.
Wie fandest du die Musikauswahl? Hat die wenigstens was mit dir gemacht?
Absolut. War gut und ich bedanke mich auch dafür, dass zumindest zwei Lieder nicht Metal waren.
Okay.
Ne? Oder?
Ist ja schön.
Ja. Ja, Micha, an der Stelle.
Okay.
Glaube ich, es ist genau.
Es ist alles gesagt.
Es ist der perfekte Zeitpunkt.
Wir kriegen es nicht besser hin. Tut mir leid. Ich wünschte, unser Podcast wäre besser. Aber mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Ich kann nicht noch mehr. Ich kann nicht witziger sein. Ich kann nicht tiefgründiger sein. Ich kann nicht authentischer sein.
Micha, alles gut.
Mehr ist nicht drin. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das
Ciao.
Outro kommt jetzt. Scheiße, wo ist es denn? Wieso suche ich jetzt das Outro? Das ist verkehrte Welt.
Jetzt machst du hier die Morning Show.
Ja, hier ist es. So, hier ist das Outro. Wir können auch noch ein bisschen drüber reden.
Ja.
Ich finde es nämlich auch immer so ein bisschen traurig.
Ach, jetzt mach dich nicht so selber runter. Ich fand das alles klasse.
Ja, schön. Okay.
Micha, war schön mit dir.
Ich fand's auch schön. Ich finde es aber auch immer so ein bisschen traurig, wenn das Outro kommt, dass es dann so direkt Ende ist. Das ist so wie bei Bugs Bunny
früher. Wir müssen raus.
Nein, das stimmt doch nicht. Warum sagst du, wir müssen raus und
das
alles?
Das geht jetzt, das Intro ist gleich draußen und dann, wir dürfen nicht drüber labern.
Wir labern auch nicht drüber.
Okay. Nein, ich meine nicht länger als das Outro.
Nein, wir labern nicht länger als das
okay.
Outro. Das fand ich nämlich früher bei Bugs Bunny auch so schade. Wenn die gesagt haben, jetzt ist es vorbei und dann war es vorbei und dann kam halt nichts mehr.
Und jetzt laberst du länger als das Outro?
Nein, ich laber nicht länger als das Outro.
Das Outro ist doch vorbei.
Das Outro... Das sollte doch eigentlich so ein Loop sein. Wieso? Da habe ich falsch eingestellt.
Wie schlecht, ey.
Wieso machst du mich jetzt deswegen so
ja, das war,
wie schlecht.
Das hättest du besser
vorbereitet. Das Outro war nicht gut.
Das hättest du besser
vorbereitet. Das sagt der Typ, der mir hier jetzt diese Scheiße von Netflix nochmal vorlesen will.
Okay.
Wir schneiden. Wir machen die ganze Sendung nochmal.
Wir schneiden alles.
Okay.
Wir lassen 3 Minuten stehen und gehen mit Outro und Intro raus.
Okay.
Alles klar.
Nee, wir machen...
Micha.
Okay, ciao.
Ciao.
Zart und bitter.